Union Berlin liegt auf Rang 13 und hat schon den ersten Trainerwechsel hinter sich. Das wollen wir analysieren, wie es dazu kam, ob das sein musste, ob jetzt die Horst-Heldisierung von Union einsetzt, etwas polemisch formuliert. Wir besprechen all das mit Sebastian Fiebrich vom Textilvergehen hier im Rasenfunk und los geht's.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Wir haben verloren. Erste Halbzeit war, wie gesagt, war nicht gut. Ansonsten kotzt mich hier alles an, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Großes Quiz, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus welcher Zeit ist dieser Schnipsel? Ich weiß es selbst nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost, aber um mich geht's heute nicht. Es geht heute um den ersten FC Union Berlin und ich bin froh, dass Sebastian hier ist, denn der wird uns alles dazu erklären. Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen Abend.
Merkst du schon die Prüfungssituation, als ich jetzt gesagt habe, du musst uns alles erklären?
Ja, ich schwitze immer ein bisschen, wenn ich bei dir bin, aber du nimmst mich einfach in die Hand und führst mich hier durch die Sendung und dann wirke ich in deinem Lichte auch ein bisschen schlau.
Ach so, ein Quatsch. Aber es gibt durchaus einiges, was wir hier auseinander dividieren müssen bei Union. Jetzt mal so ganz grob gesprochen, wenn du das einsortierst, ich meine, du bist ja wirklich lange mit dabei und das Textilvergehen ist ja quasi eins der Urväter und Mütter der Fußball-Podcast-Szene. Ihr habt wirklich alles erlebt, von Regionalliga bis eben jetzt Champions League. Das Aufregungslevel bei Union gerade, wo würdest du das einsortieren, so im Kontext?
Auch gar nicht so hoch, würde ich sagen, das Aufregungslevel, weil das ist ja ein Zustand, in dem wir jetzt, ich hätte beinahe gesagt, konstant seit über einem Jahr sind und man gewöhnt sich ja an vieles und deswegen würde ich sagen, nee, das ist nicht, das ist eher so Ernüchterung und Hoffnungslosigkeit, die sich breit macht, das würde ich sagen, also Aufregung gar nicht, also Aufregung, glaube ich, war wann anders, aber jetzt ist eher so,
Aber wo ist denn die Sehnsucht nach dem rotzigen Scheiß des Fußballgeschäfts geblieben? Denn als es immer bergauf ging mit Union, Aufstieg und dann Klassenerhalt, internationaler Wettbewerb und so weiter und so fort, da habe ich immer wieder das Kokettieren gehört von Menschen, die eben Union-Fans sind, die gesagt haben, ach, ich bin froh, wenn es endlich mal nur wieder Mittelfeldplatz ist. Einfach mal, das ist ja nicht mehr mein Union. Also ist das jetzt nicht eigentlich genau das, was ihr wolltet? Abstiegskampf, Trainerwechsel?
Das hatten wir ja letztes Jahr. Also eigentlich hatte ich mich daran gewöhnt, dass wir jedes Jahr was anderes haben.
Ach so, okay. Mhm.
Und diese Schallplatte, die kenne ich schon und die brauche ich nicht nochmal. Das ist eher so, dass die Leute sich nach einem sehr gefestigten, langweiligen, das ist die Betonung liegt auf langweilig, Mittelfeldplatz. Die hat sich breit gemacht, auch in der Zeit des Erfolgs, also auch im Verein bei Mitarbeitern, die gesagt haben, oh, es ist alles stressig. Dann kommt der Präsident und sagt, ja, die Flugverbindungen nach Braga sind schlecht und da kommen nicht so viele Fans mit und wir müssen denen das aber irgendwie ermöglichen und da das alles nicht so funktioniert, dann chartern wir als Verein einfach die Flugzeuge und verkaufen Tickets an die Fans. Macht mal. Ja, als Präsident kannst du das ja so sagen, für die Mitarbeiter heißt es, oh mein Gott, jetzt sind wir ein Reisebüro.
Ja.
Und die haben das sich auch gewünscht, dass es ein bisschen ruhiger wird, aber jetzt nicht so existenzgefährdend für ihre Arbeitsplätze. So, das ist dann schon eine andere Nummer. Und das andere, dieses Kokettieren, da möchte ich ja noch sagen, man gewöhnt sich an alles, selbst an die Bundesliga.
Den Eindruck habe ich nämlich auch, denn am Anfang war es immer noch so, dass wenn man Union kritisiert hat, dann haben die Leute immer gesagt, ja, wir gehören ja gar nicht dahin, ihr müsst ja mal sehen, wo wir herkommen, und irgendwann war es dann so, wenn man kritisiert hat, haben die Leute gesagt, ja, wir checken ja selber nicht, warum das gerade alles so gut läuft, wir wollten ja gar nicht in die erste Liga, und ich spüre nämlich auch, dass sich da ein bisschen was verändert hat, es ist ja auch ganz normal, es ist auch ehrlicherweise das, was jedem Verein passiert, der sich länger festbeilt in der ersten Liga. Irgendwann hast du Lunte gerochen, irgendwann schmeckt dir das so gut, dass du da nie wieder raus willst, und dann ist der Gedanke an Aue und den Nudeltopf doch nicht mehr so romantisch, wie er mal war, als du hochgekommen bist.
Also diese Romantik gibt's noch, aber Aue und der Nudeltopf machen nicht 150 Millionen Umsatz im Jahr oder so.
Ah, guck mal an, jetzt wird über Geld geredet bei Union auf einmal.
Nein, ich sage, also auch dieser Kader, der spielt ja jetzt auch nicht, weil es der erste FC Union ist dort.
Ja.
Die verdienen ja auch gutes Geld mittlerweile. Also insofern, das ist so diese Nivellierung, wenn man da oben mitspielt, dann zahlt man irgendwann den Preis dafür und zwar halt auch in harter Währung.
Mhm. Und jetzt sprechen wir aber ja schon nach dem ersten Trainerwechsel. Also mit Bo Svensson ging es in die Saison. Wir sprechen jetzt vor dem 18. Spieltag und da ist Steffen Baumgart der Trainer. Wollen wir vielleicht mal damit anfangen? Warum hat denn das mit Bo Svensson nicht geklappt?
Das ist eine sehr interessante Frage, wenn ich die beantworten könnte. Also, ich muss ja erstmal sagen, es haben sich alle gewünscht, dass es mit Bo Svensson klappt. Das ist, glaube ich, erstmal so ein Punkt und haben sich auch, glaube ich, die meisten Leute darüber gefreut. Ja, es gibt immer so einzelne Leute, aber die meisten Leute haben sich gefreut, dass Bo Svensson Trainer geworden ist und nicht andere Namen, die vielleicht in der Verlosung waren.
Mhm.
Gerade auch, weil der Fußball so zu diesem Kader zu passen schien, den er versprochen hat, mit einer Prise mehr Offensive. Das ist vielleicht das Thema der Sendung oder das Thema von Union seit einem Jahr. Das ist ja
wie beim Kochen. Jetzt muss ich die erste Frage stellen. Was ist denn, definiere eine Prise?
Ja, also mehr Tore. Also überhaupt Tore vielleicht. Das ist ja Ziel eines Fußballspiels. Also das heißt, dass man wieder gefährlicher wird vor dem Tor. Dass man irgendwie nicht nur sicher hinten steht und hofft, 1-0 in Führung zu gehen. Weil vorher war es ja, also in der vorher rangegangene Saison war es ja dann tatsächlich schwierig nach einer Stabilisierung irgendwie Tore zu schießen und das fiel der Mannschaft immer schwerer und das ist geblieben. Das muss man schon mal so sagen, das ist so ein Punkt, wo man auch sagen muss, da hat es mit Bo Svensson nicht geklappt, wenn man jetzt nur den Fokus erstmal auf den Trainer legt.
Ja.
Das war, glaube ich, schon eine Erwartung. Die Erwartung war, dass dass Bo Svensson irgendeine Art Offensivkonzept etablieren kann, was funktioniert oder bei dieser Mannschaft. Und er hat ein Offensivkonzept gehabt, aber die Mannschaft hat es nicht so umgesetzt, sage ich mal so.
Jetzt war es ja aber in der letzten Saison so, also Rang 15 am letzten Spieltag noch auf Rang 15 hochgeklettert. Bochum ist gefallen. Genau, wir erinnern uns.
Im 33, weil man den noch verschossen hat.
Stimmt, genau. Und so ist Freiburg nicht in die Europa League gekommen. Aber letzte Saison 33 Tore geschossen, aber auch 58 kassiert. Das heißt, eine Tordifferenz von minus 25. War es denn wirklich nur der Auftrag, Offensive, egal wie man jetzt eine Prise definiert, mit reinzubringen? Oder ging es nicht auch vornehmlich darum, erstmal stabilisier bitte den ganzen Laden?
Ja, ich glaube, da kommt jetzt ein bisschen drauf an, wen man wie fragt und zu welchem Zeitpunkt in dieser Saison man die Leute fragt.
Okay.
Also ich habe mir ja ein bisschen die Spiele auch in der Sommerpause angeschaut, also ein bisschen da geguckt und das war schon angstmachend und ich hatte leider das Vergnügen, nach Greifswald zu fahren in der ersten Runde DFB-Pokal.
Mhm.
Und Union war enorm wackelig, ehrlich gesagt, in der Phase.
Defensiv.
Und dann hatte ich das Gefühl, dass Bo Svensson da umgestellt hat nach diesem Greifswald-Spiel und auf defensivere Stabilität. Sie haben ja sehr hoch gestanden in den Testspielen. Und wenn man dann einen Viertligisten auch nicht, also mehr schlecht als recht, mit 1-0 besiegt in der ersten Runde, ich hatte kein gutes Gefühl und das gute Gefühl kam dann mit Oldschool Union zum Start der Saison. Und das war ehrlich gesagt aus einer stabilen Defensive, da fiel fast kein Gegentor.
Genau.
Waren jetzt keine schönen Spiele, war jetzt auch kein Offensivfeuerwerk, obwohl es immer, also Bo Svensson steht ja eigentlich für hohes Angriffspressing. Das hat, glaube ich, nie richtig funktioniert, immer mal in Momenten. Aber so, das, ja. Und das ging dann irgendwann nach Süden, wie man so schön sagt.
Ja, das stimmt. Aber also ich frage mich, was der Vorwurf ist, den man Bo Svensson machen kann, wenn man jetzt mal bei dieser Seite des Balles erstmal bleibt. Denn ja, Union spielt wieder wie Union. Und das war ja als Kompliment zu verstehen. Und eigentlich hätte man ja auch meinen sollen, dass Union wieder Union sein will. Also will man nicht mehr das alte Union sein? Ist das vielleicht Teil des Problems?
Da kommst du ja zu einem anderen Thema. Also da entfernst du dich jetzt von dem Trainer hin zu den Personen, die entscheiden, wer Trainer wird oder wer entscheidet darüber, wer Trainer wird. Mhm. Also da gehen wir zu einer anderen Richtung. Kurz, um bei Bo Svensson noch kurz zu bleiben. Ja,
wir bleiben erstmal
da. Mhm. Ja, ich glaube schon, wenn man jetzt mal auf den fußballerischen Weg schaut, dass es ein Problem war, wenn man ein bisschen tiefer steht, aber hoch Angriffpressing versucht, dass man ein unfassbar großes Spielfeld hat.
Mhm. Ja.
Und dann, das war wirklich ein Problem für Union, die eine Mannschaft, die es an sich gewohnt war, in einer Kompaktheit zu stehen. Und du hast sehr viele Spieler gerade in der Defensive in 1-gegen-1-Duelle geschickt. Das kann gut gehen, das ging auch häufig gut. Aber wenn es nicht gut geht, dann ist halt die Chance für den Gegner umso wahrscheinlicher. Also das war schon eine Sache, wo ich sage, das hat er dann nicht mehr hinbekommen dann im Laufe des Jahres, Bo Svensson. Es war aber nicht so, und das, weil sich bei vielen Leuten so der Eindruck der Spiele von Bochum ohne Feuerzeug und Bremen verfestigt hat als Bo Svenssons Ära, das ist ja mitnichten der Fall. Man hat ja auch gute Spiele gehabt, wo man nicht erfolgreich war, wie gegen Frankfurt, wo dann irgendwie ein Zentimeter der Hacke von Christopher Trimmel dazu geführt hat, dass ein Siegtor aberkannt wurde gegen Frankfurt. Ja. Das sind ja auch Situationen, die da waren. Und zwar ein sehr gutes Spiel eigentlich. Mhm. Insofern würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Bo Svensson komplett gescheitert ist. Aber von Spiel zu Spiel ist der Glaube, glaube ich, verloren gegangen. Und ich weiß nicht genau, von wem alles, dass Bo Svensson irgendwie einen Weg findet. Und ich glaube, dass die Kommunikation zwischen ihm und der sportlichen Leitung wahrscheinlich eher so der ausschlaggebende Punkt war. Weil am Anfang haben wir ja gedacht, okay, das liegt halt daran, da fehlt ein Stürmer, da kommt bestimmt noch ein Stürmer. So. Ja, was haben wir bekommen? Wir hatten Jordan zurück aus Gladbach, Pretalien aus der dritten Liga und dann wurde auf den letzten Drücker André Ilic von Deal lange verletzt verpflichtet, der unter Bo Svensson stand im Kader, ich glaube gar nicht im Kader stand. Pretalien hatte ein paar Minuten mal gespielt. Das heißt, da wurden Spieler geholt von der sportlichen Leitung und der Trainer setzt die nicht ein, obwohl die dann, ja, sagen die nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der Trainer schon wusste, wer da kommt. Ist nicht so bei Union, dass der Trainer ein komplettes Mitspracherecht hat irgendwie, aber wenn der Trainer sagt, brauche ich auf keinen Fall, glaube ich nicht, dass ein Spieler geholt wird.
Ja, ja, und es weiß man nicht, also man hat schon alles gehört, aber um das kurz, weil ich würde auch, wir müssen dann gleich über die Offensive sprechen, aber um den defensiven Punkt zu beenden. Also wenn ich mir angucke, die Expected Goals Allowed von Union Berlin, also was man quasi rein statistisch an Gegentoren hätte kassieren sollen, dann wären das 21,4, 24 sind es geworden, also ein bisschen schlechter ist es. Kann man auch in den einzelnen Spielen sehen. Aber das ist tatsächlich der drittbeste Wert der Liga. Nur Bayern und Leverkusen sind besser. Und wenn man jetzt auch auf die tatsächlich kassierten Tore geht, dann ist ja Union auch nicht so viel schlechter. Dann ist man irgendwo in der Region Platz 6, Platz 7. Ja, gemeinsam mit Eintracht Frankfurt und mit Rasenballsport Leipzig. Also kann man deiner Meinung nach sagen, diese Seite des Fußballs, die hat Bo Svensson so gut gemacht, wie es mit Union gerade geht?
Ja, und wenn du dir die Namen anschaust, die da spielen bei Union, dann ist es auch das, was du da, also das ist ja auch Qualität. Also das fängt bei Frederik Renault an im Tor und geht im Prinzip, also wenn wir jetzt noch über Dreierkette reden dürfen, ich glaube, Steffen Baumgart wählt sich jetzt hier hoffentlich nicht ein gleich, aber dann ist ja mit Daniel Juduki, Kevin Vogt und Jogo Led, ist ja eine Top-Dreierkette für diese Liga eigentlich auch da. Mhm.
Also das heißt, das hat er erfüllt und dann geht es eben um die Offensive. Und das ist ja.
Aber ich möchte ganz kurz nur sagen, diese Aufgabe hatte auch Nenad Bjelica erfüllt.
War das so stabil unter Bjelica? Ja gut, es wurde stabiler unter ihm, aber okay, aber das heißt quasi, das Argument jetzt quasi zu sagen, es war nicht so toll, ist, weil der vor ihm gescheitert ist, das auch geschafft hat. Also
nee, das ist natürlich nicht die Frage. Die Frage ist halt, auf die du hinaus willst, ist ja, haben wir den richtigen Trainer für diese Mannschaft oder haben wir von dem Trainer etwas verlangt, was er mit dieser Mannschaft gar nicht hätte umsetzen können? Das sind ja Fragen, die du stellst, die, glaube ich, richtig sind.
Und das ist nämlich genau das Thema. Also defensiv, glaube ich, so arg viel besser wäre es für Union nicht gegangen. Natürlich in den einzelnen Spielen wirst du immer noch Dinge finden, aber eben, wenn man sich alle Zahlen anguckt, das ist völlig in Ordnung, das ist absolut okay. Und jetzt kommt natürlich das, was wir ja auch hier im Rasenfunk wurde das auch kritisiert. Ganz früh in der Saison hat Benny Grund gesagt, das Spiel nach vorne ist bodenlos. Das hat er später ein bisschen
der revidiert. Spielaufbau ist bodenlos, der Spielaufbau. Ich habe es mir gemerkt. Also, Entschuldigung, ich habe mir fast ein T-Shirt gemacht.
Ich habe es ja auch oft genug kritisiert. Allerdings habe ich auch immer das Aber dazu gesetzt, dass man meiner Meinung nach machen muss, wer im Kader hätte dann da Offensive denn überhaupt umsetzen sollen? Denn ein Teil des Unioner Erfolgs der letzten Jahre war ja, also immer wenn Union erfolgreich war, hing das auch damit zusammen, dass man Stürmer hatte, die aus sehr wenigen Chancen sehr viele Tore gemacht hatten. Plus, es war auch immer ein Geschwindigkeitselement mit dabei, weil Union immer schon ein Team war, was eben eher Mittelfeld gepresst hat. Das hätte sich ja ändern sollen mit Bruce Svensson. Du hast ja schon ganz gut erklärt, warum das jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so war, weil es schon in der Sommervorbereitung und gegen Greifswald nicht so doll aussah mit dem Angriffspressing. Das heißt, Geschwindigkeit und eben Effizienz waren zwei ganz wichtige Bausteine, um irgendwie Tore zu erzielen. Und viele Tore hat Union nie geschossen. Oder ich erinnere mich gerade komplett falsch.
Nee, nur gegen Schalke, als es dann bei Schalke bergab ging.
Ja, also gegen Schalke hat jeder mal viele Tore geschossen. Das ist leider wirklich kein Maßstab. Also wäre diese Aufgabe überhaupt für Bo Svensson zu lösen gewesen, mit den Spielern, die ihm zur Verfügung standen?
Das ist ja eine Frage, die ich mir im Dezember, also jetzt ist es natürlich sehr wohlfall, darüber zu diskutieren, nachdem er entlassen wurde. Im Dezember war ich super unzufrieden, bevor es schon gegen Bochum ging. In der Phase, als andere noch nicht von Krise gesprochen haben. Und ich habe auch erst gesagt, so richtig von Krise kann ich erst sprechen, wenn wir auch gegen Bochum keinen Sieg holen. Und ist ja dann auch passiert. Aber das, was nicht funktioniert hat, hat man schon gesehen. Und was ein paar Sachen, also du guckst jetzt ein bisschen auf die Werte und ich schaue mal das, was man so im Stadion dann sieht, dass es einfach permanent den Anschein hatte, als ob die Spieler nicht miteinander kommunizieren. Die Laufwege haben nicht zu den Pässen gepasst. Dann wird halt lang geflankt und kurz eingelaufen. Also ganz viele solche Sachen. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass man jetzt hier sagen kann, das ist die eine Sache. Mit einem richtigen Stürmer wäre es super gelaufen. Gegen Bochum wurde Jordan eingewechselt und ab dann hat man aufgehört zu flanken. Vorher hat man geflankt. Ich habe es nicht verstanden. Also es gab wirklich so ein paar Situationen, wo du das Gefühl hattest, das, was Union eigentlich mal ausgezeichnet hat, dass diese gesamte Mannschaft wie ein Körper, wie ein Wesen sich über diesen Platz bewegt und jeder weiß zu jeder Zeit, wo er was zu machen hat, in welcher Situation, dass das nicht stattgefunden hat. Das, glaube ich, war mein Problem. Und wenn es die Hoffnung aus meiner Sicht gegeben hätte, mit einem Stürmer kann man es einfach besser machen, ich glaube, dann hätte man das vielleicht sogar gemacht. Die andere Frage ist halt, und die stelle ich mir die ganze Zeit, die Einschätzung hätte ja lauten müssen, ist es der Trainer oder ist es der Kader? Und wenn es der Kader ist, dann ist jemand anders zu blamen und dann wird halt der Trainer geblamed. Das kann man jetzt mal so, wenn man so ein Fingerpointing-Spiel machen möchte, könnte man ja das mal so, also wen muss ich denn dann anschauen? Schaue ich jetzt Horst Held und Oliver Runert an oder schaue ich Bo Svensson an? Und das ist eine sehr interessante Frage, ehrlich gesagt, weil es nämlich tatsächlich diese Einschätzung ist, die du ja auch bringst, weil du sagst halt, der Trainer ist vielleicht nicht das Problem gewesen. Nee, glaube ich auch nicht, dass der Trainer prinzipiell das Problem ist. War Bo Svensson aber richtig erfolgreich? Auch nicht.
Mhm. Nee, das
kann man schon auch sagen. Ja. Ist man jetzt der festen Überzeugung, dass wenn man einen anderen Trainer holt, dass alles besser wird? Ich habe für mich gesagt, man muss halt die Überzeugung haben, dass es mit diesem Trainer besser wird. Und diese Überzeugung gab es nicht. Und mein Eindruck ist, dass Bo Svensson einfach wirklich super sympathischer Typ. Und ich habe alles geliebt, was seine Frau auf Instagram gepostet hat und wie sie mit dem Union-Trikot auf der Pride in Kopenhagen war und alles. Toll, ja. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, der ist irgendwie in diesem Verein im täglichen Arbeiten nicht so richtig angekommen und hat sich da nicht so eingefügt. Und ich weiß nicht, wer mit wem gefremdet hat und was, aber das hat nicht zusammengepasst. War jetzt jemand sauer, weil er seine Stürmer nicht eingesetzt hat? Keine Ahnung. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Aber so richtig der Glaube an die Lösung des Trainers, das kann man festhalten, egal ob man mit der Analyse und was dahin geführt hat. einverstanden ist. Aber der Glaube an diesen Trainer, der war nicht mehr da. Und wenn der Glaube eigentlich nicht da ist, dann kann man sich auch trennen. Egal, ob jemand von außen jetzt der Meinung ist, dass es richtig ist oder nicht. Und das ist auch keine, weil das ist eine Sache, die ich wirklich absurd finde. Und es muss ich jetzt mal loswerden. Dieses, die haben Bo Svensson entlassen, weil Steffen Baumgart auf dem Markt war. Na, um Gottes Willen. Also das ist, glaube ich, wirklich Quark. Sondern, also das kann ich mir nicht vorstellen, sondern du musst zuerst den Glauben an den Trainer verlieren.
Ja, aber das kann ja parallel laufen. Also
ja klar, aber nicht in der Kausalität, da ist Steffen Baumgart bei einem Zweitligisten entlassen worden. Ja, juhu, lass ihn uns in die Bundesliga zurückholen.
Aber da kann ich jetzt ja mein alteres Mantra wiederholen.
Ja.
Es ist fast so alt wie der Rasenfunk, aber ausgesprochen habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal vor 4 oder 5 Jahren. Du wirst immer kurzfristig Argumente finden, einen Trainer zu entlassen. Ja. Aber statistisch gesehen hast du mehr Erfolg, wenn du an Trainern festhältst. Bo Svensson hatte 17 Spiele für Union. Das ist genau eine Hinserie und da ist aber jetzt jedes Spiel mit dabei, auch im DFB-Pokal. Da gab es natürlich auch eine schwer zu verdauende 0-2 Niederlage in Bielefeld. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob Bo Svensson ein Heiliger wäre und alles ganz toll gewesen wäre. Aber was ist denn aus dem Union geworden, das sich auf einen Kurs festlegt und es fast dann sogar geil findet, gegen Widerstände diesen Kurs weiter zu verfolgen?
Weiß ich gar nicht, ob das im sportlichen Bereich jemals so existiert hat, weil das hat sich bei vielen Beobachtern vor allem dadurch verfestigt, dass sie so lange Urs Fischer in der Bundesliga gesehen haben. In Wirklichkeit ist es so, dass, also wenn man jetzt mal kurz, du hast ja vorhin gesagt, ich habe die Regionalliga auch erlebt, das ist die 4. Liga mit Union. Da war auch schon Dirk Zingler Präsident. Und Dirk Zingler hat immer einen enormen Verschleiß an Trainern gehabt und es gab einfach nur 2 Ausnahmen. Und die eine war Uwe Neuhaus und die andere war Urs Fischer. Ansonsten war kein Trainer über seine Vertragslaufzeit da.
Also der Vorname sollte mit Vertrag. U beginnen, das wäre schon mal gut. Passt dann gut zu Union.
U und 3 Buchstaben. Dann können wir jetzt mal Udo, wer noch. Ja. Wenn du noch jemanden findest, der lebt. Wäre super. Nee, aber tatsächlich, also da würde ich ein bisschen sagen, da spielt euch halt, also dieser bundesweite Fokus auf Union, der kam halt erst daher. Und auch diese Idee, Union hat permanent einen Plan und die holen das meiste raus aus dem, was vorhanden ist und die sind krass, wie die Fußball irgendwie mit wenig Mitteln so effizient und so. Das ist alles in dieser Zeit entstanden. Das war vorher nicht da und das ist auch jetzt seit über einem Jahr nicht mehr da. Also wir sehen jetzt eigentlich, wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, wir sehen jetzt das Union, was
das
eigentlich...
Das richtige Union, das wahre Union.
Das ist eine normale Union, also das ohne sportlichen Plan. Aber das möchte ich jetzt nicht so drastisch sagen.
Union unplugged quasi so ein bisschen und den Stecker gezogen hat Urs Fischer, indem er sich einvernehmlich getrennt hat.
Also ich glaube, da gibt es eine große Sehnsucht nach dieser Urs Fischer-Zeit. Ob die jetzt darin besteht, dass man Urs Fischer gerne zurück hätte, das ist ja jetzt nicht so, dass das nicht einige auch sagen würden. Wir alle wissen, wie erfolgreich sowas sein würde. Wir hatten das bei Union auch schon mal, einen Erfolgstrainer, den man dann zurückgeholt hat. War nicht so gut. Ging ganz schlecht, also ging ganz tief in die Hose.
Meinst du André Hofschneider oder nee, der war doch immer Interimstrainer.
Der war oder? Interim, aber genau. Georgi Vasiljev wurde mal zurückgeholt. Der war ja mit Union im DFB-Pokalfinale 2001.
Ach Gott, ja, jetzt. Ja, okay.
Der schnauzbärtige Bulgar.
Ja, 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 okay. Ja.
Und der wurde dann, als es so runterging, geholt. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich auf dem vereisten Trainingsplatz und alle haben mal gejubelt. Naja, war nicht gut. Und ich glaube, diese Sehnsucht gibt es schon. Ob es die jetzt im Verein so gibt, da muss man, da sagen verschiedene Leute verschiedene Sachen. Bei den Entscheidern, ich glaube, Urs Fischer ist schlau genug, da das auf keinen Fall zu machen. Insofern ist das auch kein Punkt, wo man wirklich weiter noch drüber nachdenken muss. Aber es gibt die Sehnsucht nach jemandem, der einen Plan an die Spieler vermittelt und den sehen wir dann auch auf dem Rasen. Und da hat Urs Fischer aus meiner Perspektive, andere sehen das ein bisschen anders, glaube ich, eine Benchmark gesetzt, wo fast jeder andere Trainer scheitern kann. Weil eine Mannschaft, die so krass einen Plan verfolgt.
Das ist es nämlich. Und wo auch Neuzugänge so hart danach aussortiert werden, ob sie es checken oder ob sie es nicht checken. Und wenn sie es checken, dann spielen sie. Und wenn selbst der teuerste Neuzugang, der spielt einfach nicht, wenn er es nicht nach ein paar Monaten drauf hat. Wie Urs Fischer spielen
lassen will. Das und vor allem, er hat ja auch Spieler konsequent nicht eingesetzt, die ihm vorgesetzt wurden. Also ja. Das, was Bo Svensson ja durch die Blume durchaus auch vorgeworfen wurde. Und das hat Urs Fischer ja auch gemacht. Also da gab es ja so einige Spieler für die Außenbahn, die permanent geholt wurden, die aber nie eingesetzt wurden, weil, also Tim Skark ist ja einer davon im Prinzip. Der ist ja so ein erstes auch Opfer gewesen. Jamie Leveling, keine Ahnung, gab es ja einige.
Hm. Aber ja. Das heißt quasi, das, was wir gerade bei Union erleben, ist eigentlich die Werkseinstellung bei Union. Und wir hatten halt vorher das besondere Update, was jahrelang so gut lief mit Urs Fischer. Dann muss ich jetzt ja quasi auch eine andere Grundfeste von Union hinterfragen. Denn Union steht auch neben dem Platz, nicht nur aus Marketinggründen, sondern es steht ja für einen eigenen Weg. Und der schien sich dann quasi auch zu transportieren aufs Spielfeld und hat ja auch eine Spielweise ermöglicht, die wäre an vielen anderen Standorten gar nicht gegangen. Und zwar, also Prime Urs Fischer war für alle unerträglich, die nicht Union-Fans waren. Weil es war kein schöner Fußball, es war unangenehm und sie haben mit dem Mist auch noch gewonnen. Also du konntest es wirklich nur mögen, wenn du Union-Fan bist und als solcher musstest du dich aber auch voll drauf einlassen und musstest sagen, genau da haben wir Bock drauf. Nee, Hackespitze 1, 2, 3 brauchen wir doch gar nicht. Wir wollen doch keine Hattricks sehen. Wir wollen hier schön das 1-0. Also sprich, ich glaube, das wäre auch nicht an allen Standorten gegangen. Also versuch sowas mal beim HSV umzusetzen. Ich wünsche dir.
Ja, aber bei uns gab es das halt vorher auch nicht.
Und das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen. Gibt es eine sportliche Ausrichtung von Union, die überdauert hat?
Nee, ich glaube nicht. Und das ist halt tatsächlich so ein bisschen mein Problem, dass die ehrlich gesagt gerade, also nicht wissen, was sie wollen sportlich. So sieht ehrlich gesagt der Kader aus. Ja. So sieht die Trainerauswahl aus, muss man ja sagen. Also nach Urs Fischer wurde Nenad Bjelica geholt und es wurde begründet mit einer anderen Ansprache. Und da habe ich gedacht, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen billig. Und das Thema ist halt, dass also viele, und ich nehme das jetzt bei dir auch so ein bisschen wahr, schauen ja die ganze Zeit auf Horst Held. Mhm. Das ist ja auch jetzt erstmal völlig verständlich, weil
wisst ihr, dass wir über Dirk Zingler reden? Können wir schon auch noch
Geschäftsführer
machen.
Sport. Es ist halt, am Ende ist es Dirk Zingler, weil der stellt,
ja.
Also ich sag jetzt, er stellt, also natürlich stellt das Präsidium, aber das Präsidium, wir sind ja hier unter uns und es hört keiner zu, das Präsidium ist schon Dirk Zingler. Und der stellt halt die sportliche Leitung ein und wie sage ich das jetzt höflich? Mein Eindruck ist der, dass er schon glaubt, dass Fußballtrainer einfach ein gutes Gefühl transportieren müssen. Mhm. Also diese gesamte Verwissenschaftlichung von Fußball, und das ist aber das interessanterweise, wofür Urs Fischer steht. Urs Fischer steht für furchtbar eintöniges Training, wo die Spieler bis zum Erbrechen immer dasselbe machen müssen. Das ist auch für Spieler sehr anstrengend. Wenn du mal mit Spielern sprichst, das gefällt nicht jedem Spieler. Nicht jeder Spieler steht so dahinter und weiß, mit dieser Sache schaffe ich mehr, als ich jemals in meinem Leben mit meinen Fähigkeiten schaffen würde. Die Spieler vergöttern Urs Fischer, andere haben gesagt, um Gottes Willen, das halte ich nicht mehr aus, es ist zu langweilig. So, aber das eigentlich steht Urs Fischer genau dafür, dieses pragmatisch gucken, was geht, rausgucken, üben. Und trotzdem auch immer ein bisschen dieses, Christoph Biermann hat das immer so mit dieser Suche nach dem guten Gefühl beschrieben dann bei Urs Fischer. Dafür stand er auch. Und wir reden ja auch die ganze Zeit über Urs Fischer. Aber das ist halt im Prinzip halt exakt nicht der Trainer, der einfach einer Mannschaft eine gute Stimmung und dann wird das schon, dann finden die zusammen magisch vermittelt, sondern es ist knallharte Arbeit gewesen. Und mein Eindruck ist,
wie lange hat das gedauert? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Aber wenn wir jetzt schon so lange über Urs Fischer reden, wie lange hat es denn deiner Meinung nach gedauert, dass damals die Akribie im Training und die Ergebnisse auf dem Feld dann dazu geführt haben, dass es eine gute Stimmung gab? Weil das klingt
ja, schon eine Weile.
Schon, oder?
Ja, ja.
Länger als 17 Spiele?
Ja, also insgesamt, also es war ja vor allem, also es wird ja auch vergessen, was für eine Hängepartie diese Aufstiegssaison war. Und das war ja vor allem eine mentale Sache hinten raus. Mhm. Also dieses über die Ziellinie kommen, das hat ja keine Mannschaft geschafft da. Ja. Und ja, also es hat schon eine Weile gedauert und der Vorteil war, also ich habe ja diese Monotonie des Trainings angesprochen, war halt, dass ständig neue Spieler dazu kamen. Auch dazu kommen musste, man konnte das ja auch immer verargumentieren mit, huch, jetzt spielen wir Conference League, huch, jetzt spielen wir Europa League, huch, jetzt Champions League, huch, so, dann konntest du das ja auch locker verargumentieren. Aber der Punkt ist halt auch der, du musstest halt permanent auch neuen Input hinzuführen von außen. Weil der Trainer ist ja konstant geblieben und der hat halt dieses sehr monotone Training gemacht. Ist ja auch okay. Also war ja auch alles erfolgreich, alles super. Ich finde null Kritik an Urs Fischer. Ich will nur kurz darauf hinaus, dass Dirk Zingler aus meiner Sicht jemand ist, der diese, sage ich jetzt, Verwissenschaftlichung von Fußball jetzt freundlich gesagt skeptisch gegenübersteht.
Ja, also ich möchte das einfach nur, ich stelle einfach eine Aussage von Didi Hamann daneben. Ich glaube, das hat er im Nachholspiel-Podcast bei einem Live-Auftritt erzählt. Der hat damals gesagt, ja, er hat ja damals noch ein Training unter Klinsmann mitgemacht in der deutschen Nationalmannschaft. Und als er dann seinen Pulsgurt auch beim Schlafen nachts tragen sollte, hat er sich gedacht, ja, also das reicht mir jetzt, jetzt trete ich zurück aus dem Nationalteam. Und ich glaube, Dirk Zingler, der hätte unten an der Bar auf ihn gewartet und hätte gesagt, richtig so.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Und aber der Punkt ist halt der, also aus dieser Perspektive, und wir können ja das dazu stehen, wie wir wollen, aber das der Grund ist der, Dirk Zingler sucht die sportliche Leitung aus, hat ein Präsidium, wo ihm Leute zur Seite stehen, manche sind ein bisschen sportlich, also da ist der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, also Geschäftsführer lalala, noch mit dabei. Lutz Munak und so, und André Hofschneider hast du ja vorhin genannt, ja, der hat diesen interessanten Titel Cheftrainer Nachwuchsleistungszentrum. Ja, ich weiß bis heute nicht, was sich dahinter verbirgt, aber ist auch egal.
Also und, er ist euer Matthias Sammer, alles klar.
Ja, und die stehen alle für eine bestimmte Art von, wie man zu Fußball steht. Mhm. Und dann kommt halt sowas wie Nenad Bjelica auch raus. Also, und dann kommt vielleicht auch sowas wie Steffen Baumgart bei raus. Ich finde das jetzt auch, wie gesagt, es ist einfach der Fakt, ich bewerte das jetzt wirklich null, ja. Mhm. Aber du gibst halt mit so einer Entscheidung, wie du irgendwie die sportliche Leitung aufstellst, gibst du halt auch vor, was dort passiert. Wenn, er hat ein Gottvertrauen in Oliver Runert übrigens, der Präsident.
Ja, ich meine, gibt es ja auch gute Gründe für, allerdings,
also über Kader
werden wir, genau, über den Kader werden wir gleich schon nochmal sprechen. Etwas provokant gefragt, was glaubst du denn, es gibt ja zwei Gefühlsebenen, wenn wir jetzt über so sportliche Entscheidungsträger sprechen. Die eine Gefühlsebene ist die innerhalb der Mannschaft zum Trainer, die man versucht zu erfüllen, und die andere ist die Gefühlsebene direkt zwischen Trainer und zwischen sportlichem Leiter oder Präsident vielleicht. Welche Gewichtung glaubst du hat die, haben diese beiden Ebenen bei so einer Entscheidung?
Ja, ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dass die Mannschaft nicht mehr an den Trainer glaubt, dann musst du wirklich was tun. Mhm. So. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Weil ich gehe immer von der Prämisse aus, es gibt keine Mannschaft, die geschlossen gegen den Trainer spielt. Einfach so. Also das hätte ich jetzt auch bei Bo Svensson nicht vermutet. Da muss schon wirklich was passieren. Dafür, so schlecht kann Bo Svensson nicht gewesen sein in der kurzen Zeit, dass die Mannschaft, also das, aber dieses so ein bisschen den Glauben an den Erfolg verlieren, ich glaube, das kann auch schnell passieren. Wenn dir immer wieder gesagt wird, du sollst vorne draufgehen, du sollst vorne Angriffspressing machen und du wirst immer wieder mit einem Lächeln überspielt, mhm, und kommst immer ins Lückenstopfen, dann sollst du nach vorne schieben als Innenverteidiger und dann rennt dann plötzlich Kevin Vogt außen und versucht dann noch irgendwas zu retten. Also das ist dann, also da geht auch ein bisschen was kaputt. Das kann schon sein, aber da bin ich jetzt wirklich zu weit weg. Das ist jetzt so, da gucken wir ein bisschen in so eine Glaskugel und stellen Vermutungen an. Ich glaube, dass der entscheidendere Faktor hier jetzt auf jeden Fall war, dass es von der sportlichen Leitung beziehungsweise halt Präsidium den Glauben an den Trainer nicht mehr gab. Mhm. So, wie stark der Glaube vorher war, dass ich jetzt dahingestellt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Mannschaft hätte es vielleicht ein bisschen länger ausgehalten. Weiß aber nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube schon, dass es, du weißt ja, wie es ist, wenn so ein Trainer, du probierst halt Sachen und dann beim 5., 6. Spiel ist okay, beim 8., 9. Spiel wird es schwierig.
Ja, gut, aber andererseits, das klingt ja so, als ob diese Hinserie unter Bo Svensson ein einziges Martyrium gewesen wäre.
Nein,
aber
hätten wir aufgenommen. Die waren nur, die letzten zwei Spiele waren richtig schlecht.
Eben, und es gab ja eben auch Highlights, also dieses 2:1 gegen den BVB vor der Länderspielpause. Vielleicht war das ein Pech für Union, dass es damals in die Pause dann danach ging, weil man da seine Heimspiele alle gewonnen hat in Leipzig.
BVB 0-0. Kann ja jeder gewinnen, ne?
Ja, klar, inzwischen ist der BVB kein Maßstab mehr, aber du weißt ja dann, dass du überm Strich stehst, über der Mitte der Tabelle. Nein, aber das war ja, und man kam ja eigentlich auch dann gut raus aus der Länderspielpause. In Kiel gut gewonnen, dann das Eintracht-Frankfurt-Spiel, das hast du ja auch schon angesprochen, wo man einfach Pech hatte, dass das in Anführungszeichen nur ein 1:1 wurde. Und auch da wissen wir inzwischen, was ein Punkt gegen Eintracht-Frankfurt wert ist. Und tatsächlich dieses 0:2 in Bielefeld und ich glaube, diese Art und Weise vor allem, wie es zustande kam, ich hatte den Eindruck, dass das so nicht nur in der Rückschau, schon damals habe ich mir gedacht, oh, jetzt bin ich gespannt, wie sie darauf reagieren, weil dann ging es dann zum FC Bayern und gut, das war dann auch nichts, aber gegen Bayern ist auch schwierig in der Saison, muss man sagen, aber ist es eine richtige Einschätzung, dass dieses 0:2 in Bielefeld so ein Knackpunkt gewesen sein könnte in der Rückschau?
Dafür gibt es ja das schöne Wort postrationalisieren, ne? Dass man im Nachhinein das logisch irgendwie darstellt. Kann ich schwer sagen. Es war auf jeden Fall ein Schock, ehrlich gesagt, dieses Spiel. Mhm. Wir sind da ja reingegangen nicht mit dem Maßstab, die hauen wir weg, überhaupt nicht. Aber dieses, naja, wenn es schlimm läuft, dann wird es halt 0-0, aber die schießen gegen uns kein Tor.
Tja.
Und ja, gut.
Dann kam Wörl. Aber gut, das war eben das. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, also sportliche Leitung ist Horst Held, aber im Grunde Dirk Zingler ist derjenige, der den Daumen hebt, den Daumen senkt. Zumindest an seinem Wort kommt, glaube ich, niemand vorbei im Club.
So nein, und auch Horst Held, müssen wir jetzt mal kurz sagen, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass Horst Held super sicher im Sattel sitzen würde, wenn da jetzt irgendwie diese Sache jetzt aus der Winterpause, Zwischenphase, wie auch immer man dieses Moment da jetzt hier nennt, so, wenn das schief geht Richtung Ende der Saison, dann ist er weg. Das ist Lutz Monack war auch mal sportlicher Leiter bei Union für eine Saison.
Kann man denn überhaupt sportlicher Leiter neben Oliver Runert sein?
Das ist tatsächlich, ich halte das auch für eine schwierige Konstellation. Also dadurch, dass Oliver Runert sich dieses Standing aufgebaut hat innerhalb des Vereins, da kannst du Chef-Scout sein, wie du willst. Das Wort hat ja trotzdem irgendwie ein Gewicht. Und es gibt halt Erfolge und ich sage, es gibt halt auch einen aufgeblähten Kader mit relativ wenigen guten Transfers in den letzten Perioden. Das ist auch Oliver Runert. Mhm. Und das wird dann gerne mal ignoriert, auch in der Phase, als wir unsere Truthähne hatten. Gab es ja auch Spieler, die geholt wurden, die nicht funktioniert haben.
Also man muss kurz erklären, das ist ein Meme von Thomas Nowak, der gesagt hat, Union könnte auch einen Truthahn aufstellen und der würde 13 Tore machen oder irgendwie so ähnlich.
Ja, genau. Und das ist halt schwierig. Also das ist wie so eine Eminenz, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Der wechselt dann und dann ist halt sein bester Kumpel wird jetzt sportlicher Leiter. Also bester Kumpel weiß ich nicht, der beste Kumpel, aber sie sind auf jeden Fall gut befreundet. Da habe ich schon mal die Augenbraue gelupft, sage ich mal.
Und an welchem Stand würdest du sagen, steht denn dann der Kader von Union? Denn du hast es ja sehr gut beschrieben, dass ja in der Zeit des höher, schneller, weiter, ach krass, wir haben jetzt noch einen anderen Wettbewerb geschafft, da hatte Union immer schon große Kader und es gab auch immer schon harte Entscheidungen, die aber nicht so wirklich aufgefallen sind, weil man hatte ja immer seinen Anschlusserfolg und dann sind die Spieler, die durchs Raster gefallen sind oder die eigentlich gar keine Rolle gespielt haben, obwohl sie durchaus ein bisschen Geld gekostet haben, das war dann nicht so eindrucksvoll. Und dann wurde das einmal quasi kontrastiert mit Bonucci, der quasi das Sinnbild für den Fehltransfer und für den Größenwahn, den vermeintlichen von Union wurde, obwohl man den Transfer eigentlich viel besser verargumentieren konnte.
Also da gibt es ja tatsächlich wirklich andere Transfers, hätte ich jetzt auch gesagt.
Eben, aber es reden immer alle nur über Bonucci. Aber was man ja definitiv sieht, wenn man den Kader von Union anschaut, ist zum einen ein Mangel an Offensivspielern und Stürmern, weshalb ich persönlich die Entlassung von Bo Svensson sehr, sehr fragwürdig finde, dass man ihm da keinerlei Zeit gegeben hat, noch was zu entwickeln. Und zum anderen sieht man aber auch sehr, sehr bekannte Gesichter Unions, zum Teil bekannt schon aus Funk und Fernsehen der zweiten Liga, die aber auch langsam alle in die Jahre kommen. Und ich freue mich ja total, dass Christopher Trimmel es irgendwie immer nochmal schafft, weiter zu spielen. Und ich will auch nicht sagen, dass der über seinen Zenit hinaus wäre, aber
er sieht jedes Jahr besser aus, auf jeden Fall.
Das ist definitiv der Fall. Und er bringt ja auch seine sportliche Leistung. Dennoch, in den schlechten Spielen hat man schon manchmal den Eindruck, dass etwas fehlt an Dynamik bei Union. Und damit meine ich jetzt nicht nur Trimmel, sondern auch andere Spieler. Und es gibt zum Beispiel auch jemanden wie Rane Khedira, der eigentlich viel umstrittener ist, als er es eigentlich qua seiner Position und als Institution von Union sein dürfte.
Also du hast jetzt ganz viele Sachen aufgemacht. Wollen wir mal kurz vom Anfang an.
Ja.
Status des Kaders. Erstmal müsste ja ein Plan dahinter stehen, warum der Kader wie zusammengestellt wird. Weil das ist genau nämlich für mich der Punkt. Also dieses, gibt diese fiese Frage, welchen Fußball wollen wir spielen lassen?
Ja.
Und Union aus meiner Sicht weiß seit einer Weile nicht, was es will. Und das ist für mich auch wirklich das Kernproblem. Das ist dieses, wenn du diese komische, gibt irgendwie so Management hier, Golden Circle, why, how, what.
Ja.
Und in der Mitte steht why.
Genau.
Ja, hat keiner beantwortet. Aber danach, wenn du das nicht beantwortest, dann wird alles andere danach auch irgendwie Murks. Und am Ende ist es halt ein pragmatisches Durchwursten. Das kann klappen und der Kader ist sicher stark noch, um die Liga zu halten. Aber wird sich irgendwer dafür interessieren? Also fußballerisch ist Union schon längst so das FC Augsburg der Bundesliga geworden. Mhm. Wenn die anderen Sachen ringsum nicht vielleicht interessant wären oder ab und zu mal ein Feuerzeug fliegen würde oder der Präsident Interviews geben würde, wäre das überhaupt nicht irgendwie diskutabel. Muss man schon sagen. Das ist halt also sportlich ist es uninteressant und Mittelmaß. Und ich halte das immer noch, also diese Unentschlossenheit spiegelt sich in dieser gesamten Kaderzusammenstellung. Du sagst es natürlich mit Rane Khedira. Da geht es ja nicht darum, dass Rane Khedira ein schlechter Mensch ist oder ein schlechter Fußballer.
Nee.
Aber Rane Khedira ist keine Person, die für den Spielaufbau viel beiträgt. So,
Tobi Escher hat mal über ihn gesagt, er ist ein Kampfschwein.
Ja, und es ist super. Und das ist
genau nur positiv gemeint.
Ja,
und aber dann brauchst du halt jemand anderen, der noch die Pässe spielt, vielleicht.
So, und dann fängst du an, um Rane Khedira drumherum zu spielen.
Mhm,
dann hast du die Spieleröffnung über Kevin Vogt in der Dreierkette. Dann gibst du jetzt, wir kommen sicher nochmal zu Steffen Baumgart, dann gibst du aber das auf. Ja, ich habe da Fragen. Und dann fängst du an, halt nur über die Außen zu spielen. Ist aber super leicht zu verteidigen. Ach, ja. Also, ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, aber die Kaderzusammenstellung folgt keinem großen Plan. Christopher Trimmel würde ich jetzt da so ein bisschen Mittel rausnehmen aus der Nummer. Der spielt ein bisschen mehr, als er spielen sollte, einfach weil Josip Juranovic so verletzt war in dieser Saison.
Ja, fair.
Der sollte eigentlich weniger spielen, damit der da auch die Fitness durchhält und so. Und der Junge wird ja, wenn ihr alle nicht müde zu erzählen, er ist schon 37, wird es im Februar 38. Das ist ja auch ein gewisses Alter da. Und ansonsten finde ich aber, ein paar Sachen hat man auch gut gemacht, also in der Verjüngung. Also Tom Rothe, Leo Querfeld für die Innenverteidigung holen, Tim Skarke von Darmstadt zurückholen, fand ich auf jeden Fall einen guten Move. Aber ein paar Sachen ist man nicht angegangen. Also man hat versucht mit Jong diese spielerische Komponente, um sich da ins Angriffsdrittel zu spielen, irgendwie reinzuholen, aber man kommt da eigentlich nicht so weit. Hm. Und vor allem ist ja völlig unklar, wie Leute in der Offensive eingebunden werden. Also ich kann Jordan natürlich vorwerfen, dass er nicht in Form ist. Aber ich kann natürlich auch sagen, er ist halt auch nicht super gut eingebunden.
Ja. Ja, ja, klar. Union, das ist gerade keine Vergnügungssteuer.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, die ich sehe. Aber es ist halt vollkommen unklar, wie wollen wir spielen, mit wem. Und dann passiert das halt. Also dann holt man da mal ein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein guter Stürmer alles bei Union verbessert. Das ist halt tatsächlich so ein multiples Versagen, hätte ich mal gesagt. Ja, aber ohne das jetzt wirklich böse zu meinen, das kann alles reichen und dann kommt man vielleicht wieder in so einen leichten Flow rein. Aber es ist ein super fragiles Gebilde, was schnell in sich zusammenbricht und all das, was ihr alle als Beobachter in der Bundesliga mit Union verbunden habt, die wissen, dass sie wenig können und deswegen halten sie zusammen und gehen ihren Weg und machen das wenige, was sie gut können, machen sie halt. Ja, das ist irgendwie verloren gegangen. Es gab halt diese Heldenfußball-Zeit mit Champions League. Mhm. Also Heldenfußball heißt halt einfach, dass sie als Mannschaft nicht gespielt haben. Das, für mich ist Robin Gosens da ein super Beispiel. Du kannst Robin Gosens überhaupt nicht vorwerfen, dass er sich nicht engagiert hätte. Aber Robin Gosens hat versucht, auf dem Platz Probleme zu lösen, die er nicht lösen kann, weil sie nicht seine Aufgabe waren. Und das sehe ich immer noch. Und du reißt mit so einem Verhalten als Spieler Lücken in eine Mannschaft. Und das sehe ich die ganze Zeit. Ich sehe zum Beispiel einen Benedikt Hollerbach.
Benedikt Hollerbach
ist wirklich ein... Wenn Benedikt Hollerbach dir positiv auffällt, dann musst du sagen, dass Union extrem schlecht spielt. Weil Benedikt Hollerbach ein sehr aufwendiges Spiel hat, aber technisch unsauber ist. Das heißt, der macht einen Riesenaufwand und fällt dann dadurch auf, dass er einen Riesenaufwand betreibt. Aber die Sachen, denen er gut ist, ist halt Schnelligkeit und viel Platz haben. Aber im Dribbling ist tot, der sieht keinen Mitspieler, der verpasst die Anspiele, die Ballannahmen sind so, dass ein Verteidiger sie, weil sie ihm so leicht verspringen, hätte ich beinahe gesagt, da kann immer ein Verteidiger einen Fuß dazwischen kriegen. Mhm. Das ist Bundesliga und da kann ich jetzt auch meinetwegen, das kann auch da sieht auch ein FC Augsburg gut aus. Oder Heidenheim, obwohl beide kein gutes Spiel gegen Union gemacht haben, aus meiner Sicht.
Aber das heißt ja, der Kader ist völlig schief, das sieht man auch, wenn man auf den Kader drauf guckt. Du weißt eben nicht, welche Fußballer damit gespielt werden. Aber nachdem du mir jetzt vorhin schon die Illusion genommen hast, Union hätte mal einen Plan gehabt vor Urs Fischer, war denn das mal anders, dass man sportlich eher ein Profil hatte, wie Union Fußball gespielt hat?
Nee, also nicht so, also wie gesagt, Latte Urs Fischer ist wirklich hoch, ne? Und würde ich jetzt auch mal bei anderen Clubs, würde mich auch mal interessieren, wann Fans sagen würden, das ist genau der Fußball, für den unser Verein steht. Mhm. Also weiß nicht, ob da alle sofort sagen würden, ja, in den und den Jahren war das so und in denen, außer wenn sie bloß sagen, das waren erfolgreiche Jahre. Aber so, dass du sagst, das war konstant der Fußball, für den man steht. Es ist ja auch okay, also auch Urs Fischer hat diesen Fußball, der da stattgefunden hat, angepasst, also Stück für Stück. Und hat ja nicht, ist ja nicht mit dem Fußball, mit dem man die Klasse gehalten hat in der ersten Saison, ist Union nicht in die Champions League gekommen.
Ja, das aber, stimmt, aber es waren Nuancen, die sie.
Ja, es war nicht viel. Und die Frage, also es ist halt auch teuer. Also es ist halt auch teuer, irgendwie da so das zu machen. Also, während ich das selber sage, fällt mir ein, nee, eigentlich nicht, weil es hat sich der Fußball in der Bundesliga in den letzten 3 Jahren schon gewandelt und Union ist diesen Wandel nicht mitgegangen.
Genau, das ist das eine Ding. Und das andere, es stimmt natürlich, dass viele andere jetzt auch nicht die übergeordnete Vision haben, die sie umsetzen. Also schau dir Gladbach an, Gladbach, der Wende heißt, das Pinguin-Meme der Bundesliga. Jetzt gerade läuft es wieder halbwegs gut, keiner weiß warum und es wird auch wieder schlecht laufen. Und dann wird wieder keiner wissen warum und dann schlagen sie die andere Richtung ein. Oder ganz prominenter Fall ist Borussia Dortmund, die Transformation im Grunde nie so wirklich hingekriegt haben, weg vom Klopp-Fußball und gar nicht wissen, wo sie jetzt hin.
Aber ich schaue mir Bremen und Stuttgart an und muss sagen, das sind schon zwei Mannschaften, wo sich über eine Zeit, das war ja auch nicht erfolgreich immer, diese Transformation, da sich ein paar Sachen etabliert haben. Bei Stuttgart weiß ich nicht, wie sehr beide Sachen jeweils von den Trainern abhängig
sind. Genau, das ist es halt. Also das ist im Grunde der Urs Fischer-Effekt, nur bei anderen Vereinen. In der Regel kommt das durch starke Trainer und die Ausnahme sind sehr kundige Sportdirektoren, Sportvorstände oder manchmal Präsidenten, das ist allerdings sehr, sehr selten, dass die auch noch diese Expertise mitbringen, die sagen, wir wollen grob in diese Richtung. Und dann gibt es den Schlenker nach links und den Schlenker nach rechts, aber der Kader wird entsprechend gebaut und dann kommst du irgendwann manchmal an. Also man kann auch die These vertreten, dass Sebastian Hoeneß quasi das nie formulierte Ziel war, dort mal hinzukommen. Ich würde sagen, ein bisschen Glück hatten sie doch noch, dass es jetzt genauso gut klappt. Aber und das haben wirklich nicht viele Vereine in der Liga. Also wenn wir jetzt hier diese Liste durchgehen würden, da würdest du wirklich bei einigen Fragezeichen sehen, aber du würdest auch eine ganze Reihe von Vereinen sehen: Freiburg, Mainz, Augsburg. Ich versuche jetzt die Trainereffekte wegzulassen. Heidenheim definitiv, da ist der Trainer quasi das Synonym für den Verein, deswegen kann man es durchziehen. Auch so jemand wie Bochum, die haben so eine, es gibt da gewisse Grundkomponenten, die musst du als Spieler erfüllen, die musst du quasi können als Spieler und ansonsten kommst du für diese Teams nicht in Frage. Das sind ganz oft Defensivkomponenten, weil das alles Teams sind, die erstmal gucken müssen, dass sie nicht unten reinrutschen und dann darauf aufsatteln können. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass das bei Union auch so ist. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ehrlicherweise, weil es gibt die...
Ich auch nicht. Also die, da kann ich dir jetzt keine Gegenrede geben.
Es ist so...
Es ist schade und traurig, aber ist jetzt so, man könnte es natürlich auch aus einer eher publizistischen oder Sportfeuilleton-Perspektive betrachten und sagen, Union fehlt halt komplett die Geschichte, also für den Männerfußball. Die haben ja noch zwei andere Geschichten, die sie erzählen können, Frauenfußball und wir bauen Stadien. Aber das ist jetzt gerade nicht der Punkt. Und ja.
Ja, gut. Ich meine, andererseits im Geschichtenerzählen ist Union eigentlich sehr gut. Da hat man auch die richtigen Leute und man hat auch ein Umfeld, was eigentlich sich ganz gerne Geschichten anhört.
Ja, natürlich, sage ich ja. Aber jetzt gerade nicht über den Sport, also bei dem Männerfußball.
Ja, das ist,
ist tatsächlich so... Ich stelle mir das mal, also vielleicht mal so rum, es ist natürlich sehr illusorisch, dass das immer so läuft, aber wie würdest du denn einen Spieler gerade verkaufen, warum er zur Union kommen sollte?
Du spielst hier, also A, spielst du in einem super Stadion, du spielst vor Fans, bei denen du, wenn du dein Herz auf den Platz lässt, kann dir nichts passieren. Du wirst kein einziges Mal ausgepfiffen werden, die Leute werden dir immer auf die Schultern klopfen und du kannst hier zu einer Legende werden.
Ja, das sind aber alles ja so Faktoren, die jetzt erstmal, aber so sportlich, deine Position, deine Weiterentwicklung.
Ja gut, ehrlicherweise bin ich da jetzt mit dem Wechsel auf Steffen Baumgart und zu dem sollten wir dann vielleicht an der Stelle dann langsam kommen, da bin ich jetzt tatsächlich komplett blank, weil das ist für mich ich kann die Bo Svensson-Entlassung in den Details und in der Kurzfristigkeit nachvollziehen. Ich halte sie für fatal, weil das auch ein Zeichen sendet an Trainer, die potenziell mal zur Union kommen könnten. Und das mit Steffen Baumgart, ich habe nichts gegen Steffen Baumgart. Ich will auch nicht behaupten zu wissen, dass es auf jeden Fall nicht funktioniert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das an die Wand fährt, ist für mich wesentlich höher als bei ganz, ganz vielen anderen Trainerkonstellationen. Und es scheint sich jetzt an den ersten beiden Spielen auch zu erfüllen, weil Steffen Baumgart ein sehr von sich überzeugter Trainer ist. Das brauchst du, das muss nicht schlecht sein. Das kann auch quasi reinstrahlen in das Team. Wenn das aber bedeutet, dass ich mit einem Kader einen Fußball spielen lasse, der nicht zu diesem Kader passt. Und so sah es jetzt in den ersten beiden Spielen aus. Mit Ansage. Dann wünsche ich mir fast, dass das nicht funktioniert, weil das ein fatales Signal wäre an all die anderen pragmatischen Durchwurstler in der Bundesliga.
Ja, also Chef pragmatischer Durchwurstler in der Bundesliga ist ja jetzt für mich aktuell Dieter Hecking. Und ja, stimmt. Da muss ich sagen, der macht das halt tatsächlich auch super, so wie man das eigentlich machen müsste. Und Steffen Baumgart macht tatsächlich das Gegenteil. Und das finde ich auf eine gewisse Art interessant. Wenn es jetzt nicht unbedingt mein Club wäre, würde ich das auch von der Seitenlinie interessiert begutachten. Der Punkt ist ja, wenn man als Trainer in so einer Situation eine Mannschaft übernimmt, dann stabilisiert man sie zuerst. Und Steffen Baumgart macht genau das Gegenteil. Und das finde ich tatsächlich interessant. Also das, was Union kann, Dreierkette keine Tore fressen, schafft er ab, aber sie schießen trotzdem keine Tore. aber das ist jetzt natürlich hier eine sehr geringe
Sample-Size. Also wir haben jetzt nur zwei Spiele bisher gesehen. Ja.
Genau, das möchte ich natürlich ihm zugute halten. Als dieses Gerücht kam, Steffen Baumgart könnte Trainer werden, habe ich gedacht, nee, das ist absoluter Quark. Niemals wird er Trainer, weil er von diesen fußballerischen Fragen, die wir jetzt auch ein paar ja gestellt haben in diesem Gespräch, nicht die Antwort darauf ist, aus meiner Sicht. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, auf keinen Fall. Es gab noch ein paar andere Gründe, wo ich dachte, nee, es wird es nicht sein, weil es einfach zu viele persönliche Verbindungen zu Union gibt. Also auch zu Leuten, die gerade quasi in irgendwelche Positionen bei Union begleiten. Und dass man das eigentlich, das fühlt sich irgendwie komisch an. Okay, das war es jetzt nicht. Hat natürlich auch ein paar Vorteile. Also wenn man sagt irgendwie, ich habe ja vorhin schon gesagt, Gefühl und Stimmung ist ein wichtiges Kriterium offensichtlich bei der Trainerwahl. Wenn man das Gefühl hatte, dass es nicht so menschelt mit Bo Svensson und dass man nicht so die gleiche Sprache spricht, dann kann man schon sagen, dass man mit Steffen Baumgart garantiert die gleiche Sprache spricht und dass der nicht viel Eingewöhnungszeit braucht. Hm. Davon kann man schon ausgehen, das ist schon auch okay, das stimmt auch. Und ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart jemand ist, der allein über die Motivation kommt, auch wenn das irgendwie ganz gerne immer mal so gesagt wird. Aber das, was du sagst, dass er natürlich von sich überzeugt ist, keine Frage. Muss aber, hast du auch gesagt, bin auch von mir überzeugt. Ich glaube auch, dass ich ganz viele Sachen am besten kann. Also, aber ich habe halt so ein bisschen darauf gesetzt, dass Steffen Baumgart hat nicht immer dasselbe gemacht. Also ist schon auch jemand, der lernt und sehr ehrgeizig ist. Würde man sagen, passt jetzt vielleicht nicht so mit Horst Held zusammen, aber okay, das ist ja eine andere Frage. Aber er kommt halt nicht allein über die Motivation, aber dieses Viererketten-Ding hat mich so ein bisschen, wenn ich sage, es hat mich gekillt. Ich habe es nicht sofort erwartet, habe gedacht, naja, ist ja interessant und dann musst du halt irgendwie diese Rani Khedira-Frage noch lösen.
Ich meine, grundsätzlich.
Hat er aber nicht.
Grundsätzlich ist es ja auch in Ordnung, wenn ein Trainer Dinge aufbricht. Ich weiß, und er hat es ja quasi. Ja. Hinten aufgebrochen, um vorne einen Effekt zu erzielen. Also wir spielen hinten mit einer Viererkette, dann haben wir rein theoretisch vorne jemanden mehr, der uns dabei hilft, dass wir endlich mal wieder ein Tor erzielen. Hat halt leider alles kaputt gemacht und es kann jetzt auch sein, ich meine, wir sprechen jetzt ja dann vor dem dritten Spiel von Steffen Baumgart, vielleicht switcht er ja wieder zurück. Also wissen wir ja alle nicht.
Nein, bitte nicht.
Gut,
also das kann ich dir jetzt ziehen, also weil er wurde auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Augsburg genau das gefragt und hat gesagt, nee, auf keinen Fall will er davon weg. Und habe ich gesagt, okay. Und gleichzeitig hieß es vor diesem Spiel, Kevin Vogt wäre auf jeden Fall, würde er nicht auf die 6 vorziehen. Ich sagte, interessant. Mhm. Das waren so Sachen,
Khedira abkippen lassen irgendwann im Spiel gegen Augsburg, also hey.
Ja, das hat aber Haberer gegen Heidenheim auch gemacht.
Ja, stimmt. Stimmt.
Also, aber das sind so Sachen, wo ich sage, ja, ich verstehe diese Konzepte, die habe ich auch vor 10 Jahren schon mal gesehen. Das ist alles okay, aber diese Mannschaft, wenn du dir anguckst, wie diese Gegentore gegen Augsburg gefallen sind oder wie Heidenheim hat nichts Besonderes gemacht. Heidenheim war, fand ich auch nicht besonders gefährlich. Union hat es einfach nicht geschafft, in diese Zweikämpfe noch zu kommen, weil sie die Räume nicht mehr so besetzt hatten. Das war ganz komisch. Also es war wie so mit wackeligen Beinen. Also wenn man selbst mit wackeligen Beinen läuft, so hat Union verteidigt irgendwie. Die waren in Überzahl gegen Augsburg in der Defensive. Und trotzdem, wie frei stand der Kollege da, der das 1-0 da gemacht hat?
Claude Maurice, also ich weiß nicht, 8 Meter Umkreis waren es auf jeden Fall, in denen er und das 1-0 bekommt er aufgelegt und beim 2-0 steht er da und da wird Jorge Leo nicht aufgenommen, der von seiner Halbverteidigerposition einfach eine Vertical Route durchläuft. Und in der Fünferkette wäre es halt einfacher gewesen, ihn aufzunehmen. Klar, ist jetzt ein bisschen einfach, das zu sagen, aber es hat ja auch kein anderer Spieler, also keiner der Sechser ist mitgelaufen. Das ist ja quasi etwas, das hat jetzt nicht mit Ketten zu tun, dass dann Rovaleo da alleine an der Grundlinie steht und zurücklegen kann auf Claude Maurice, sondern das hat mit Aufmerksamkeit zu tun und mit Verantwortung auch. Also dann gehe ich jetzt eben mit. Diese Entscheidung musst du in einem Bruchteil einer Sekunde treffen und dann musst du mitgehen mit vollem Tempo, damit das nicht passiert. Und so hat man eben den Eindruck, Union ist schon verunsichert in die Winterpause reingegangen. Wie gesagt, es gab Gründe, Bo Svensson entlassen zu können. Aber das letzte bisschen Restsicherheit, nämlich dass es defensiv eigentlich schon passt, mit Ausnahme des letzten Spiels bei Werder, das war schlecht, muss man sagen. Das war ja mutmaßlich auch sehr, sehr wichtig bei der Entscheidung, dann ihn zu entlassen. Aber dieser Eckpfeiler, dass du defensiv gut stehst, zumindest kurzfristig ist der jetzt weggesprengt. Ja. Und dann ist die Frage, worauf soll jetzt Union aufbauen?
Ja, also ich hoffe irgendwie auf eine, also hoffen, ne? Das heißt, ich weiß es schon nicht mehr. Und bin kurz davor, eine Kerze anzuzünden, aber dass Pragmatismus Einzug hält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du jetzt ein oder zwei neue Spieler holst, dass die irgendwas signifikant verbessern. Kann das trotzdem alles für den Klassenerhalt reichen? Ja, klar. Man muss jetzt immer kurz aus diesem Strudel raus. Also das muss man durchbrechen auf jeden Fall. Sonst wird das in zwei Spieltagen sehr bitter aussehen, weil es sind jetzt schon vier Spiele gewesen, wo man richtig hätte Punkte sammeln können. Mhm. Und was ist jetzt hier? Mainz, St. Pauli. Also es wird jetzt nicht weniger. Also das sind alles Mannschaften, gegen die man in der Hinrunde die Punkte geholt hat. Also da sollte man schon nochmal kurz überlegen, wo man ist. Aber es gibt halt Momente, wo man Sachen entscheiden muss. Union hat sich jetzt dafür entschieden. Das können wir jetzt als Beobachter gut oder nicht so gut finden. Und dann muss man jetzt gucken, wie man damit durchkommt. Und wenn man jetzt aber anfängt, auch noch richtig Spieler zu holen, wo ich irgendwann auch mal die Frage stelle, wie viel kann sich Union da eigentlich leisten permanent? Also wenn man so guckt, wie viel Spieler auch verliehen sind, ist ja schon enorm. Da stelle ich mir dann irgendwann auch mal die Frage, wie viel Geld das eigentlich alles kostet. Ja, bin ich gespannt. Das ist aber dann eigentlich ein Eingeständnis dafür, dass man, ehrlich gesagt, im Sommer, und das haben wir ja schon rausgearbeitet, einfach in der Kaderplanung komplett daneben gelegen hat. Also nicht, ich rede jetzt nicht von einzelnen Transfers, wie gesagt, Tom Rothe, guter Transfer, Leo Querfeld, guter Transfer und so. Aber in der Gesamtheit, wie stelle ich den Kader zusammen? Wo setze ich Anreize? Wo setze ich auch richtig Reizpunkte? Nicht so gut.
Ja, und welche Positionen halte ich vielleicht auch frei für Spieler, denen ich eine Entwicklung zutraue? Man hat den Eindruck, dass es jetzt schon wirklich eine Weile her ist, dass ein Spieler bei Union eine wesentliche Entwicklung nach vorne gemacht hat. Das war ja auch etwas, was Urs Fischer sehr gut konnte. Und es ist natürlich sehr ungerecht, immer wieder auf Urs Fischer zurückzukommen. Das ist ja quasi euer Jürgen Klopp, ja, kaum auszuhalten. Aber es ist halt eben die Messlatte, vor allem, weil auch zumindest meinem Eindruck, und da würde mich jetzt deine Einschätzung sehr zu interessieren, Union hat ja eine unheimliche Popularität erfahren, nicht nur was Mitgliederzahlen angeht, sondern auch was Sympathisanten und Sympathisantinnen des Vereins angeht. Wie gehen denn die damit um, dass es jetzt auf einmal wieder so ist wie früher? Also planlos, so mittelerfolgreich und naja, Dirk sagt halt, wo es lang geht.
Oh, das ehrlich gesagt, das ist gar nicht so wild.
Okay.
Also das, ich habe gerade überlegt, ob das unionsspezifisch ist und würde sagen, nee, das ist fußballimmanent. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie im Misserfolg plötzlich Fans weggehen. Es kommen ja immer mehr dazu in Phasen von Misserfolgen. Frag mal bei Hertha und Schalke nach. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie alles den Bach runtergeht, was den Zuspruch betrifft. Nee, ich würde sagen, es ist eher die Frage, wie gehen wir mit Misserfolg um? Und das ist vielleicht das, worauf du hinaus willst. Und da haben wir ja immer noch die Situation, dass du das bei Union ja nicht sehen kannst, weil das Stadion so klein ist. Du kannst da auch vierte Liga bei den Männern spielen und das Stadion wäre jetzt erstmal so in der so gefüllt. Da würde sich jetzt nichts ändern und du würdest das halt nicht merken. Da ist nicht plötzlich irgendwie eine halbe Tribüne leer oder so. Und du hast auch nicht diese Sache, ich meine, das war jetzt schon mies gegen Augsburg, aber dann sind die Leute still oder sie singen halt, Spieler kommen und gehen. Ja, dann, aber da ist erstmal mehr nicht das, was du ja vorhin auch gesagt hast, dass es darum ging, einen Spieler von Union zu überzeugen. Und da, das hast du tatsächlich nicht. Aber ich spüre so eine Hoffnungslosigkeit und eine Frustration. Die Frage ist halt nur, wie die sich dann Bahn bricht. In Zynismus oder sonst wie. Aber nicht in ich wandere ab oder ich pfeife aus oder ich mache komische Sachen. Also außer den komischen Sachen, die sowieso passieren. Ja, aber das, nö, da hätte ich jetzt nicht so den Punkt. Hätte eher die Frage, also sportlich passt das jetzt nicht gerade zu diesem, wir wollen ja unglaublich viele Aktien verkaufen, um irgendwie ein bisschen Eigenkapital für den Stadionausbau ranzukriegen.
Ja, okay, das stimmt. Andererseits muss man aber auch sagen, und das darf man bei aller Kritik nicht vergessen, dass die Transformation, die Union durchmacht, nicht zu unterschätzen ist.
Ja, das
wiegt sich. Und zwar die Transformation von einem Zweitligisten zu einem Erstligisten. Scheinbar hat man die schon hinter sich, aber das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja gerade rausgearbeitet, dass dadurch, dass es so schnell ging und dass es übererfolgreich war, man quasi im Erfolg, ich sage es ja sehr häufig, eher im Erfolg werden Fehler gemacht als im Misserfolg. Und auch hier hat man sicherlich die eine oder andere Entscheidung im Kader, vielleicht auch im Funktionsteam und vielleicht auch beim Trainer mal falsch getroffen. Und das muss jetzt alles nachgearbeitet werden. Das heißt, wir sehen quasi das, wenn das jetzt die erste Saison von Union oder die zweite Saison in der ersten Liga wäre und es all das andere nicht gegeben hätte, keine Champions League und so weiter und so fort, dann hätten doch alle gesagt, naja, so ist es halt. Ist halt nicht so einfach. Kommst halt hoch und dann musst du gucken, dass du irgendwie drin bleibst und das sieht nicht schön aus, aber irgendwie schafft man das schon und sie haben ja immer noch ihr Stadion und ihre Fans. Und einfach nur, weil es quasi diesen Schlenker über die Champions League gab, so bizarr das klingt, gibt es so diese Fehleinschätzung, auch jetzt quasi von meiner Seite, dass es jetzt schon Leute geben müsste, die da murren und unzufrieden sind. Eigentlich ist das, was Union erlebt, relativ normal. Eigentlich ist auch die Art und Weise, wie es Union angeht, leider relativ normal.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist tatsächlich, deswegen habe ich vorhin dieses mit dem gesagt, dass wir quasi der FC Augsburg geworden sind, unmerklich. Es gibt noch eine Sache, die vielleicht interessant ist, das Thema Planbarkeit von Erfolg. Und es ist schon so, dass auch bei Union ist man sich bewusst, dass man mit mehr Geld zwar die Wahrscheinlichkeit erhöht, aber den sportlichen Erfolg nicht planen kann. Und dass Fußballinvestitionen, also in Spieler, ein Risikogeschäft sind oder Hochrisikogeschäft, sagt der Alte immer. Aber es gibt halt gleichzeitig, und das ist interessant und manchmal auch ein bisschen Hybris, die Vorstellung, man müsse nur Voraussetzungen schaffen, dann würde das auf magische Weise alles passieren. Und interessanterweise stimmt das auch und gleichzeitig stimmt es nicht. Weil es stimmt schon, also Union hat ja auch zum Beispiel für diesen Aufstieg Kapital akquiriert, um dann Spieler und einen nicht so günstigen Trainer zu holen und hat das dann auch geschafft. Union baut Stadion und bestimmte Sachen aus und es funktioniert. Sie planen jetzt quasi einen gesamten, ja, eine Fußballheimat, hätte ich jetzt auch gesagt, mit einem Trainingszentrum für Frauen und Männer gleichermaßen, was ja sehr einzigartig eigentlich in Deutschland. Und sie haben auch gesagt, okay, wir professionalisieren jetzt den Frauenfußball, das heißt, wir schaffen jetzt hier Rahmenbedingungen, wie das möglich ist. Wir machen die zu Profis, dann werden die schon auch aufsteigen. Und wir holen dann noch Spielerinnen und dann gibt es dann noch eine Geschäftsführerin und die managt das alles. Ja, und bumm, sind sie in die zweite Liga aufgestiegen und bumm, spielen sie um den Bundesliga-Aufstieg mit. Und jetzt machen wir im Winter, holen wir 5 Transfers und dann wird das, ist das quasi schon die Bundesliga-Mannschaft. Also insofern kann man das aus Männerfußballsicht als Hybris bezeichnen. Und andererseits funktioniert es halt gleichzeitig auch. Und das ist tatsächlich so ein Ding, wie die Sachen planen. Und ich denke immer die ganze Zeit daran, ob das daran liegt, dass die ganzen Entscheider bei Union aus der Baubranche kommen.
Ja.
Aber das ist jetzt wirklich, es fühlt ein bisschen weiter so, aber.
Aber ist da nicht die Gefahr, also das Frauenbeispiel ist natürlich ein gutes, aber gleichzeitig ein total unzulässiges, weil die Rahmenbedingungen im Frauenfußball so sind, dass du eben, indem du Frauen die Möglichkeit gibst, Leistungssport zu machen, so wie man ihn professionell ausführt.
Sofort einen krassen Wettbewerbsvorteil.
Genau, genau. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Union ja auch sein Nachwuchsleistungszentrum gebaut hat und modernisiert hat und ja dann offenbar auch gedacht hat, naja, dann werden jetzt schon die jungen Leute nachkommen.
Nee, nicht ganz. Also da hast du ja eine Zeitverzögerung. Das war denen schon klar. Das ist jetzt gerade fertiggestellt worden, kurz für die Hörer. Das ist, also glaube ich, seit einem halben Jahr ist es quasi da und steht dort und kann benutzt werden quasi. Das heißt ja nicht, dass dann kaum ist es schlüsselfertig und wir sind es erstmal drauf, laufen da am Fließband Profifußballer für die ersten beiden Ligen raus.
Aber war es nicht schon so, dass man schon seit ein paar Jahren jetzt mehr Geld in den Nachwuchs steckt?
Ja, ja. Das ist auch, also, das merkst du auch daran, dass es dann halt Pressemitteilungen permanent gibt über Leute, die man für die A- oder B-Union verpflichtet. Naja, stimmt schon.
Aber würdest du sagen, dass das bisher aufgegangen ist, dass man wirklich auch nennenswert Nachwuchsspieler in den Profifußball
gebracht hat? Das ist ja ein sehr Wunderpunkt bei Union. Mhm. Also, weil wie bei jedem Verein gibt es eine hohe Sehnsucht danach, die völlig irrational ist aus meiner Sicht. Aber glaube ich auch bei jedem Verein so, weil dann holt man jemanden bei den B-Junioren und 2 Jahre später ist er bei den Profis und sagt dann, oh, ist ein Eingewächs. Grüße nach Leverkusen und Florian Wirtz. und andererseits stimmt das halt auch. Also es gab halt Spiele und die hatten einfach bei Union keine Chance. Ob das jetzt daran lag, dass man plötzlich so schnell so erfolgreich geworden ist oder dass schon wieder Urs Fischer, die nie eingesetzt hat, weil er gesagt hat, passt nicht jetzt hier rein in mein System. Keine Ahnung, jetzt hat man zum Beispiel Joscha Kemlein, von dem ich mir auch tatsächlich viel erhoffe. Aber das, man muss den Jungen aber trotzdem auch mal seine Zeit lassen. Hm. Also es gibt es jetzt und da kommen immer mal jetzt welche hinterher. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die alle seit 10 Jahren in Union Bettwäsche schlafen. Wollte ich nur kurz sagen, auch in Nachwuchsleistungszentren werden Spieler kurz bevor sie über Bundesliga tauglich werden, noch transferiert und so weiter und so fort.
Aber wirklich. Aber damit landen wir ja dann eigentlich wieder beim aktuellen Punkt so ein bisschen. Also wir haben jetzt, wir haben noch ein großes Thema, über das muss man gleich noch sprechen, das ist quasi Bochum, Dirk Zingler und so weiter und so fort. Auch Außendarstellung, wichtiges Thema, es tut mir leid, aber muss sein, geht nicht anders. Aber um dann quasi den sportlichen Bereich zu versuchen, da eine Schleife drum zu binden. Also wir haben gesehen, Union macht es jetzt so, wie es eigentlich viele Vereine in der Liga immer wieder machen. Man pragmatisches Durchwursteln ist wirklich eine sehr schöne Formulierung dafür und das kann ja auch gut gehen. So ist man auch die Trainerfrage angegangen. Du bist ebenso skeptisch bei dem, was man bisher von Steffen Baumgart gesehen hat. Ich würde gerne über eine Sache noch sprechen, die dann nämlich auch schon überleitet in die Außendarstellung von Union. Es ist ja wichtig, wie Trainer nach außen hin kommunizieren bei Union. Da war Urs Fischer, also wenn das ein Trinkspiel gewesen wäre, dann gut, dass wir es nicht daraus gemacht haben. Aber auch da war ja Urs Fischer einfach ein sehr besonderer Typ, schlussendlich und so weiter und so fort. Und schon da gab es ja einen harten Cut mit Nenad Bjelica zum Beispiel. Ich glaube, dass auch Bo Svensson in der Außendarstellung nicht derjenige ist, der ein Umfeld mitreißen kann. Ich will jetzt aber nicht Olli Kamellen auffrischen, sondern ich will über Steffen Baumgart reden. Was mir an Steffen Baumgart aufgefallen ist, neben dem, was wir kennen, dass er quasi klare Ansagen macht, dass er da im T-Shirt steht und so weiter und so fort, ist ja völlig klar, ist mir aufgefallen, dass er jetzt für die kurze Zeit, die er schon da ist bei Union, Spieler öffentlich ganz schön hart angegangen ist. Also er hat Tom Rothe sehr hart dafür kritisiert, wie er sich in Heidenheim verhalten hat, auch schon vor, nicht nur bei der roten Karte, sondern auch.
Sondern auch, als er da den Spieler laufen lassen hat, ja.
Und er hat jetzt bei Jorbe Vertessen gesagt, ja, der muss halt jetzt mal Leistung bringen, vielleicht kann er dann auch irgendwann wieder in den Kader kommen, weil der stand jetzt nämlich nicht mehr im Kader und das ist einer der wenigen schnellen Spieler, die Union hätte. Dafür ist er ja auch gekommen, hat ja auch viel Geld gekostet. Wie bewertest du das? Denn ich glaube, es gibt 2 verschiedene Seiten der Medaille, wenn man über so öffentliche Kritik spricht.
Okay, also erstmal muss ich sagen, dass gerade bei Traineraussagen Menschen unfassbar krass das Gras wachsen hören, wo ich sage, ich habe mir sowohl die Aussage zu Tom Rothe als auch jetzt zu Jorge Vertessen angehört. Diese haben eine unterschiedliche Qualität aus meiner Sicht. Das von Tom Rothe fand ich überhaupt nicht wild, was er da gesagt hat. Da habe ich gedacht, okay, hat er auch scheiße verteidigt. Das stimmt ja auch. Also er hat sich ja selbst in die rote Karte gezwungen. Auch da bei der Situation. Und bei Jorge Vertessen habe ich gedacht, interessant, das ist die andere Nummer neben diesem, wir stabilisieren die Mannschaft, wenn ich als Trainer neu reinkomme, ist ja, ich suche mir einen raus und hänge den zum Trocknen raus, Nummer. Das ist wie wenn du irgendwo hinkommst und erstmal jemanden entlässt. So, um dir irgendwie eine Art von Respekt zu verschaffen und zu sagen, so, hier geht's jetzt übrigens so lang. Und habe gesagt, das ist aber ein bisschen billig. Und habe nicht gedacht, oh mein Gott, der hängt jetzt, der macht da jemanden rund, sondern ich habe einfach gedacht, das ist ehrlich gesagt ein bisschen billig und ein bisschen durchsichtig aus meiner Sicht. Aber vielleicht bin ich jetzt auch zynisch, weil ich ist jetzt auch nicht der erste Trainerwechsel, den ich erlebt habe. Und
du warst so lange Hertha-Reporter. Sag's doch, wie es ist.
Auch bei Union wurden permanent Trainer entlassen, möchte ich sagen. Aber ja, tatsächlich ist schon was Wahres dran. Ja, finde ich nicht, weil da sage ich halt so, da muss man so ein bisschen Steffen Baumgart und wo er herkommt, verstehen. Ich versuche das immer so zu erklären, das ist halt ein Sportschulkind. Der kommt aus diesem DDR-Sportschulsystem und da geht's darum, dass die Leute sehr früh von zu Hause weg waren, quasi auf Internaten, und dann stand der Sport komplett im Mittelpunkt. Das war alles. So, dafür alles geben. Also eine totale Härte auch da drin. Also auch zu sich selbst haben. Und dafür stehen halt auch andere Leute, also auch André Hofschneider, den ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, steht zum Beispiel dafür. Jemand wie Toni Kroos versteht das auch. Weiß nicht, ob sein Vater so war oder ob er das halt aus seinen Trainern, die er da hatte, auch irgendwie. Deswegen finde ich das nicht so wild. Kann mir aber vorstellen, dass das für Leute, die das nicht kennen, und das ist natürlich die Mehrheit, befremdlich wirkt. Muss man so zu sagen. Das ist vielleicht nicht die Ansprache, die ein Spieler wie Jorge Vertessen gewöhnt ist.
Ja, und vielleicht ist es auch nicht mehr zeitgemäß. Man weiß es nicht.
Das ist der Punkt. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich sage halt so, bei Nenad Bjelica hätte ich das nicht durchgehen lassen. Bei Steffen Baumgart sage ich so, ja gut, so wild ist es jetzt auch nicht. Soll sich mal nicht so haben. Aber weiß ich nicht. Es ist halt, ehrlich gesagt, für Teamführung insgesamt würde ich auch Personalverantwortung, habe ein Team, würde ich so mit denen reden? Eher nicht. Wenn ich aber irgendwie mal möchte, dass, wenn alles normale Reden nicht funktioniert, Steffen Baumgart ist noch gar nicht so lange her, da, ja. Also deswegen würde ich da zu kurz auch so eine Klammer setzen, aber müsste man irgendwann mal auch direkt sagen, oder man hat das Gefühl, man hat wenig Zeit und alle sollen es mal verstehen. Er ist schon ungewöhnlich in Pressekonferenzen für Union-Trainer. Das muss ich schon sagen.
Inwiefern?
Ja, weil er schon sehr direkt ist. Das hatte ich vorher so nicht wahrgenommen. Also du hast ja gerade Urs Fischer, der kam natürlich, weil er Fremdsprache gesprochen hat, immer sehr bedächtig rüber. Der hat ja Schweizerdeutsch auch anders gesprochen, also schneller und alles. Kann sein, dass man das da, und Nenad Bjelica hat ja auch nicht in Muttersprache gesprochen. Ja, weiß ich nicht. Also, aber das ist so ein Weg, den würde ich auch nicht gehen, weil ich traue jedem, also würde jedem Trainer zugestehen, dass er eine persönliche Art hat, Sachen zu machen. Und manche kommen mit einer bestimmten Art Führung besser klar als andere. Ob das jetzt zeitgemäß oder nicht zeitgemäß ist, das ist ja eine Konjunktur- oder Modeerscheinung auch teilweise. Die Frage ist halt, was ist das Resultat? Glauben die Leute an ihn? Folgen sie ihm in dem Falle? Das ist viel entscheidender als das, ob er auf einer Pressekonferenz sagt, Tom Rothe könnte das besser verteidigen, oder ob er Tom Rothe das nochmal selbst direkt sagt, was hoffentlich auch passiert. Weil kannst ja nicht von den Spielern erwarten, dass er immer die Pressekonferenzen seines Trainers sichern.
Na gut, der wird das dann schon irgendwie anders. Ich meine, da kommen ja dann so Schlaumeier wie wir Journalisten und fragen ja dann danach, was sagen sie denn dazu? Ich fand es auch einfach nur interessant vom Zeitpunkt her, weil oft ist dieses öffentliche Ansehen etwas, was eher später passiert. Das ist quasi so eine Registerkarte, die man erst später eigentlich ausseimt.
Aber wie viel Zeit hat Steffen Baumgart? Er hat nicht viel Zeit jetzt.
Das ist es. Und ich habe mir halt auch die Frage gestellt, also neben dem, dass es wirklich eigentlich nicht einzuschätzen ist, wie Tom Rothe zum Beispiel damit umgeht. Ich persönlich fand es im ersten Moment, als ich es gehört habe, völlig unnötig, weil ich mir gedacht habe, das haben doch jetzt schon alle gesehen, du musst es jetzt nicht nochmal öffentlich so klar sagen, dass
aber es
dass
ist halt, er hat halt auch nichts schlimmer gemacht. Er hat es halt gesagt, was alle gesehen haben. Ich wollte nur kurz das sagen. Und manchmal ist man das nicht mehr gewöhnt, dass Leute so direkt sagen, was als Sache ist. In dem
du
Fall.
Weißt, also jetzt ja ehrlich. Gut, aber gleichzeitig hätte man, also ehrlich gesagt, hätte man dann aber auch fragen können, was war denn deine Idee, den als Außenverteidiger einrücken zu lassen und in den Spielaufbau zu schicken? Also, ein bisschen Aktien hatte Steffen Baumgart vielleicht an diesem Gegentreffer auch. Und das wirkt dann natürlich ein bisschen so, als ob er sich da aus der Verantwortung rausnehmen wollen würde, selbst wenn er es vielleicht nicht so gemeint hat. Aber der Gedanke, den ich dazu hatte jetzt in den letzten Tagen war, und da würde mich eben deine Antwort drauf interessieren, wie viel externe Impulse, also sprich Menschen, die jetzt reinkommen bei Union und etwas ganz anders machen, als es Union all die Jahre gemacht hat, glaubst du es, ist denn jetzt nötig? Also kann das vielleicht sogar was Gutes sein?
Dass Steffen Baumgart so reinkommt.
Ja, und bräuchte man davon vielleicht noch mehr? Oder könnte vielleicht Horst Held sogar jemand sein, so kritisch ich ihn auch sehe, der vielleicht auch jemand ist, der Dinge anders macht, oder?
Ja, anders macht er sie garantiert, aber die Frage ist, was macht er?
Okay, Schachmatt.
Aber, also ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, also ich habe das, du hast mir mehrfach jetzt diese Falle mit Horst Held gestellt und ich habe immer versucht, da drum rum zu laufen irgendwie. Es ist halt nicht klar, was Horst Held da macht. Was er geschafft hat, ist, er hat Leute verlängert und den Rest weiß ich nicht.
Ja. Also, aber glaubst du, dass, weil du hast ja vorhin angedeutet, dass es ein enges Verhältnis zwischen Dirk Zingel und Horst Held gäbe. Das habe ich richtig verstanden.
Also zwischen Dirk Zingel und Oliver Runert auf jeden Fall und damit wahrscheinlich zu Horst Held auch.
Okay, gut. Ja gut, dann brauchen wir da nicht über externe Impulse und jetzt hier
das reißt ist, jemand ich mal. Ich sehe da keine großartigen externen Impulse.
Oh Gott, ey, das gesagt. Ist einfach so fatal alles. Es tut mir leid. Also ich will ja nicht, ich habe nichts gegen den Menschen Horst Held, aber das ist doch Fußball-Business 0815, wirklich. Das ist so enttäuschend, dass das jetzt auch okay, bei Union zu sehen ist.
Ich sage jetzt kurz eine Sache und es hört ja hier nie jemand zu, das ist ja ein privates Gespräch zwischen Max und Sebastian. Erinnert mich an die Helmut-Schulte-Ära bei Union.
Okay, so, aber jetzt haben wir uns die Brücke tatsächlich schon gebaut. Zu allem, was Dirk Zingler so gesagt hat. Jetzt verlängert sich, die anschließenden Podcasts verlängern sich, werden um eine Stunde nach hinten verschoben. Nee, ganz so lang muss es nicht sein. Aber Dirk Zingler war immer schon sehr meinungsstark. Dirk Zingler hat auch immer schon Meinungen vertreten, die nicht immer mehrheitsfähig im linksliberalen Konsens waren, würde ich jetzt mal sagen, aber vielleicht anschlussfähig an manche andere Stelle, ohne dass ich das jetzt wertend meine, ist einfach nur so ein Versuch, das zu umreißen. Und wo er sich aber jetzt sehr deutlich geäußert hat, muss er vielleicht auch, war eben rund um das Urteil, rund um den Feuerzeugwurf beim Spiel Union gegen Bochum. Ich denke, alle
haben wichtig ist vor allem, dass er sich nach dem Urteil nicht davor gemeldet hat.
Mhm. Ja, stimmt, ist ein guter Punkt. Wie blickst du denn auf all das, was er da gesagt hat, auf die Haltung, die Union da einnimmt? Und wie glaubst du, steht das Umfeld zu dem, was Dirk Zingler da gesagt hat, stellvertretend für den Verein?
Also ich glaube, Dirk Zingler hat den Ton getroffen, den sehr viele bei Union fühlen. Also da ist es ist ja absolut mehrheitsfähig. Und ich würde sagen, wenn du das beziffern würdest, auch mit einer überwältigend fast kommunistischen Mehrheit. Mhm. Dirk Zingler hat kein Feuerzeug geworfen und hat keinen Feuerzeugwurf irgendwie gerechtfertigt. Das muss ich mal ganz kurz sagen, weil wir reden hier über ein Urteil. Wir reden nicht über eine moralische Bewertung von dieser Tat. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man wirklich trennen muss und die manchen Beobachtern, glaube ich, schwerfällt in der Sache. Was Dirk Zingler, ich kann jetzt nicht alles im Wortlaut wiedergeben, was er gesagt hat. Das geht ja vor allem um dieses Sky-Interview da vor dem Heidenheim-Spiel. Und ich glaube, dass das sogar bei Bundesliga-Funktionären in Teilen mehrheitsfähig ist, was er da gesagt hat. Weil es darum ging, da wurde ein Spiel beendet und dann wird die Wertung aufgehoben von diesem Spiel. Also. Und das ist das, was er kritisiert hat. Und es, weil halt im Prinzip die Entscheidung des Schiedsrichters, dieses Spiel fortzusetzen und ordnungsgemäß zu beenden, vom Gericht revidiert wurde. Und er hat da ein bisschen deutlichere Worte gefunden, als ich jetzt das so nett beschreibe. Und ich war nicht bei dieser Verhandlung halt dabei, aber da war nicht nur Dirk Zingler befremdet von dieser Verhandlung. Und die Frage, die man sich halt stellen kann, ist halt, was ist eigentlich ein gerechtes Urteil? Und da hat der VfL Bochum eine andere Haltung als der 1. FC Union Berlin. Das ist normal, sonst würde man ja noch nicht vor ein Gericht gehen. Und die Auffassung von Union ist, dieses Spiel wurde ordnungsgemäß beendet. Und da könnt ihr nicht die Wertung dieses Spiels einfach ändern. Das, was du machen kannst, ist, wenn du nicht feststellen kannst, also quasi, ich nehme jetzt mal so kurz diese Haltung von Union ein, ist halt, wenn du nicht feststellen kannst, ob VfL Bochum geschwächt wurde oder nicht, entscheidend, durch diesen Feuerzeugwurf von außen, dann wäre der Normalfall wahrscheinlich eine Spielwiederholung.
Genau.
Weil dieses Spiel ordnungsgemäß beendet wurde. Das ist die Auffassung von Union. Und das ist, und deswegen sage ich, es ist vielleicht mehrheitsfähig, was er sagt. Das ist übrigens auch die Auffassung von einigen anderen Entscheidern der Bundesliga. So, und dass Bochum dazu eine andere Auffassung hat, ja, fühle ich total. Dass Leute da sagen, aber Union muss dafür den Feuerzeugwurf bestraft werden. Hey, die werden ja dafür bestraft, dafür gibt es noch ein extra Verfahren übrigens. Aber hier geht es um die sportliche Wertung dieses Spiels. Und das muss man da schon mal trennen. Und das, ich bin eher befremdet davon, dass diese Trennung, die der DFB mit zwei Verfahren da macht, dass es halt irgendwie Bewertern häufig schwerfällt, das zu sehen.
Ja gut, das ist, ja gut, klar, das kann man den Medienberichterstattenden da definitiv vorwerfen. Aber hat da Dirk Zingler nicht mit seiner Art und Weise der Wortwahl und der Emotionalität Tür und Tor für geöffnet?
Ja, also, aber
das, ja, was du sagst, also ich finde den Grundsatz, dass quasi ein Spiel wurde beendet und wir wissen, dass der Schiedsrichter Rücksprache gehalten hat. Mit allen dem Chef von den Schiedsrichtern auch. Mit dem, ja, Chef der Schiedsrichter. Und dann, ja, wird er vor Gericht, in Anführungszeichen, bei dem unter anderem Mike Franz mit in, als entscheidende Person mit dabei saß, würde mich mal interessieren, wie es dazu kam, aber ist egal, wird er dazu gedrängt, endlich doch zuzugeben, dass es einfach ein Fehler gewesen sei, dieses Spiel überhaupt wieder anzupfeifen. Obwohl er ja alles offenbar dafür getan hat, sich dagegen zu versichern und dass es alles seine Richtigkeit hat. Und das hatte es dem Äußeren anscheinend auch nach, ohne mit dabei gewesen zu sein. Das ist ja eine völlig legitime Kritik. Und es wäre auch richtig, das anzusprechen. Und ich glaube, dass Dirk Zingler sogar die Verpflichtung hat, das anzusprechen. Er muss im Wohle des Vereins handeln. Er kann jetzt auch nicht, ja, sagen, einfach nur, weil es noch außen gut aussieht, okay, alles klar, wir streichen jetzt die Segel, wir gehen nicht in Berufung. Aber es gibt ja ein Wie mit erhobenem Zeigefinger und Lesebrille auf der Nase. Und es gibt die Keule.
Ja, die Abteilung Attacke. So, die hat ja auch nicht Union erfunden in solchen Fällen. Ich sag mal so, ich finde es immer interessant, dass in solchen Fällen dann gar nicht über den Inhalt, sondern über das Wie diskutiert wird. Im Prinzip.
Ich diskutiere aber nur drüber, weil du gesagt hast, warum wird diese Entscheidung nicht gemacht zwischen den zwei Verfahren? Warum, ja, ist quasi die Kritik an Union so ungerecht? Ist sie ja in Teilen, aber ich glaube,
das, ja, kommt halt daher. Ja, aber zieht das halt alles auf sich. Und damit ist jetzt die Position von Union erstmal auch überhaupt medienwirksam da. Das ist im Prinzip, ich hätte beinahe gesagt, wie wenn Ultras eine Tapete malen und dann steht das Wohlfeil irgendwie da, dann interessiert es keine Sau. Wenn da aber krasse Wortwahl ist, dann wird halt darüber diskutiert. Und die Position von Union war bis zu diesem Urteil, wir halten die Füße still, wir sagen gar nichts, wir wollen hier auch keine Täter-Opfer-Umkehr machen. Und du hast auch nichts gelesen und gehört von Union zu diesem Fall. Während der andere Teil, was auch immer gemacht hat, ist okay. Ja, und es ist einfache Litigation PR heißt das ja dann. Ja, es ist halt, du versuchst halt über Öffentlichkeit Einfluss auf Gerichtsbarkeit zu nehmen. Das ist das, was Dirk Zingler gemacht hat. Ja. Würde ich jedes Wort auch so wählen wie er? Nö. Finde ich, dass er das richtig gemacht hat. Auf eine furchtbar rationalen Art und Weise finde ich das sogar gut. Weil ich sage, er hat dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht. Er hat mal wirklich übertrieben dargestellt, was das bedeutet. Horst Held hat es dann noch ein bisschen mehr übertrieben, als er gesagt hat, ja, und dann wird hier Wettbetrügern Tür und Tor geöffnet und so. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, boah, würde ich so weit gehen? Naja, ist jetzt hier ein sehr weiter Stretch. Aber am Ende ist dieses Thema da. Die Position von Union ist sehr klar, es ist sehr deutlich. Sie haben sich Verbündete gesucht, die dann auch noch in Mikros gesprochen haben. Auch gut. Grüße an den Heidenheim-Kollegen.
Holger von Weid.
Ja, also das ist alles fein. Und ganz ehrlich, was soll denn Schlimmeres passieren als die Wertung 0-2 gegen Union? Also was hat Union durch diese Strategie zu verlieren? Nichts. Dass irgendwelche Leute auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen Union jetzt nicht leiden können? Ja gut, das ist, glaube ich, Dirk Zingler egal.
Ja, jein. Also ich will es jetzt auch nicht zu sehr überhören. Ich will jetzt nicht von der Fußballfamilie sprechen, aber die Fußballvereine, 36 Profivereine, die sind schon in einer zweckgebundenen Gemeinschaft,
ja,
indem sie gemeinsam diesen Wettbewerb veranstalten. Und die müssen sich jetzt nicht alle mögen und das tun sie ja auch nicht. Und wir sprechen ja gerade an einem Tag, an dem sie sich ganz offensichtlich auch nicht darauf einigen konnten, jetzt das Geld ein bisschen gerechter zu verteilen, sondern jetzt wird morgen das Präsidium wieder beschließen, wir machen es genauso wie bisher. Aber danke für euren Input, liebe Zweitligisten. War ein nettes Gedankenspiel, aber haben wir keinen Bock drauf. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob da irgendwie heile Welt wäre. Aber ich glaube, dass das schon ein, nicht nur für Union ein schlechtes Bild abgibt. Also Union generell stellt sich damit in den Sturm der Kritik. Das hält Union aber aus, das ist ihnen egal. Und gerade Dirk Zingler findet das wahrscheinlich sogar gut. Also ja, der will von jemandem wie mir kritisiert werden, weil dann weiß er, er steht auf der für ihn richtigen Seite.
Und ja, absolut. Also da würde ich dir auch null widersprechen. Bloß ich würde mir bei dem Punkt widersprechen, dass ich sagen will, Union vertritt hier eine Einzelmeinung.
Ja, aber das sachlich. Problem ist ja, dass die Einzelmeinung ja auch daher kommt, weil es nicht im Vakuum passiert. Das ist jetzt nicht hier irgendwie in der Saisonvorbereitung passiert und es geht hier einmal ums Grundsätzliche, obwohl es ums Grundsätzliche geht. Ja. Ich finde das schon richtig, das zu thematisieren, sondern es geht eben um Punkte im Abstiegskampf. Und es geht ja nicht nur darum, ob Bochum 2 Punkte dazu gewinnt, sondern es geht auch darum, ob Union einen Punkt verliert. Und gerade ist der Unterschied zwischen 17 Punkten und 16 Punkten wirklich wichtig für Union und vor dem Hintergrund des letzten Saisonendes weiß man auch, welche Bedeutung das haben kann. Das heißt, niemand, der sich dazu äußert, der nicht Bayern oder Leverkusen ist, ist quasi komplett unbeteiligt. Diejenigen, die jetzt sich dazu äußern, die haben alle ein genuines Interesse, dass es in die eine oder in die andere Richtung ausgeht. Und deswegen sind diese Grundsatzdiskussionen, die, finde ich, richtig zu führen sind, dass du eben fragst, ist diese Art der Gerichtsbarkeit passend und ist diese Art des Verfahrens auch wirklich angemessen und sind da die Checks and Balances wirklich vorhanden, die man braucht, um sowas zu entscheiden? Die Diskussion könnte eigentlich ja, keine Ahnung, du kannst ein Tribunal aus Stuttgart, Frankfurt und Leverkusen machen, die haben nämlich damit gar nichts zu tun und werden auch nichts mehr damit zu tun haben, die könnten das ausdiskutieren. Aber egal von wem aus der Tabellenregion da unten, der sich äußert, die haben ja immer auch ein Eigeninteresse.
Ja, aber es ist jetzt halt, also einfach der Punkt, dass dieses Thema da ist und er hat es mit der größtmöglichen Schärfe reingebracht und es wird diskutiert und sie haben halt komplett ihre Strategie nach diesem Urteil verändert. Also ich kann es jetzt auch nur wiederholen letzten Endes, ob der Stil angemessen ist.
Ja. Ich meine, Stilfragen sind bei Dirk Zingler also das ist ja alles sehr subjektiv und ich will jetzt auch nicht jedes Interview von ihm rausholen aus der Vergangenheit, das wäre ja auch Quatsch.
Er wird kein Philosoph mehr, ja, gut.
Ja, und ja, Philosoph wird also, da keiner mehr.
Ja, also deswegen, ich bin da so ein bisschen unterschiedlich drauf, also weil ich immer sage, okay, ist halt seine Meinung, teile ich jetzt nicht, aber tut er mir damit weh, auch nicht, also dann okay. Und würde ich immer alle Sachen so sagen, wie er sie sagt, auch nicht, aber muss ich auch nicht. Also ich würde mal sagen, das geht uns ja bei vielen Funktionären von unseren Vereinen so. Das ist jetzt keine Ausnahme. Die Sache ist halt die, ob er halt irgendwelche Sachen sagt, die außerhalb unseres Konsens liegen. Und da muss ich sagen, hat er bisher ehrlich gesagt nicht gemacht. Und dann sage ich, okay, dann ist das halt so.
Also jetzt, was jetzt das Sportgericht...
Gesellschaftlichen Konsens, sage ich. Also der bewegt sich da gerne mal auch am Rand dessen. Mhm. Aber also jetzt hier nicht, also ich will jetzt hier nicht wiederholen, was auf irgendwelchen Social Media Plattformen über Dirk Zingler gesagt wird, aber da sage ich halt so, das ist halt nicht der Fall. Also das ist er halt nicht. Ja. Da würde ich dann immer mal auch dafür plädieren, ihn an seinen Taten zu messen.
Ja. Ja, lassen wir es einfach so stehen, weil jede andere Diskussion ziemt sich an der Stelle, glaube ich, auch nicht, weil das führt dann auch wirklich weit vom Kern des Ganzen. Aber um eben dabei nochmal kurz abschließend zu bleiben, weil wir beide werden es jetzt nicht klären können. Ich finde es richtig, dass Union, also ich finde, das klingt jetzt paradox, weil ich natürlich hier sehr kritisch reingegangen bin, aber ich finde den ganzen Ablauf von Union sehr, sehr gut. Gar nichts zu sagen. Und dann danach aber die Art des Verfahrens zu kritisieren. Ich finde die Art und Weise und die Wortwahl völlig drüber. Ich glaube auch, dass man sich damit Dinge kaputt macht. Ich halte das auch taktisch nicht für klug, das hättest du genauso gut in einem SZ-Interview mit einer scharfen Formulierung, das hätte genauso gut funktionieren können wie eben hier Holter die Polter und wir haben schon bei anderen angerufen und übrigens alle anderen sehen es auch gut. Dadurch machst du gleich ein großes Ding draus und gleichzeitig, jetzt sind ein bisschen zu viele Scheinwerfer auf DFB-Gerichtsbarkeit gerichtet und wir wissen, der DFB, das ist ja keine neutrale Instanz.
Ach was.
Der DFB ist ein eitles Wesen und der will auch bauchgeschmeichelt werden und ich glaube, dass das Union eher keinen Gefallen getan hat, obwohl es im Sinne von Union gehandelt war. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, weil das kommt jetzt entweder so, wie es jetzt entschieden wurde oder es wird nochmal revidiert, das werden wir alles beurteilen können dann in ein paar Wochen. Aber wie bewertest du denn all die Nebenthemen, die es jetzt in der letzten Zeit bei Union gab? Also dieses Thema, der Trainerwechsel letzte Saison mit Bielica, mit der roten Karte, mit der Tätlichkeit und so weiter und so fort. Ist das jetzt auch das neue Normal bei Union, dass es einfach so aufregend ist oder gibt es noch die Chance auf die langweilige Mittelfeldsaison, auf die sich alle
freuen? Müssen sich alle mal drauf einigen, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du nur die Spieler dafür verhaften kannst. Das gilt ja nun für Anhänger genauso. Und für alle anderen, ja, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Müsste ich auch tatsächlich nochmal drüber nachdenken, ob das ist ja jetzt nicht der einzige Verein, bei dem so Sachen passieren. Interessanterweise sind das jetzt nicht solche Sachen wie woanders, wo so Fraktionen im Verein irgendwelche Sachen machen. Mhm. Das gibt's ja bei Union nicht. Das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt. Ob diese Wagenburg-Mentalität im Positiven wie im Negativen zu bestimmten Situationen auch zwangsläufig führt? Interessante Frage. Könnte ich dir jetzt gar nicht so sagen, aber ich habe auch darüber nachgedacht, ob diese Rundum-Negativität, die ich so wahrnehme und so gepaart mit so einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit jetzt auch nach diesem Heidenheim-Augsburg-Auftakt in dieses Jahr, ob das halt auch so eine grundsätzliche Wahrnehmung ist, die sich sowieso nicht nur auf Union bezieht, in manchen Teilen, weiß ich nicht. Also hast ja auch andere Bereiche, wo Leute eine Weltuntergangsstimmung beschwören und und komische Sachen hochjessen und die bei Lichte betrachtet es vielleicht nicht sind oder die überreagieren in Situationen, wo du denkst, was ist mit euch nicht richtig? Ja, müsste ich jetzt echt drüber nachdenken, weiß ich gar nicht. Also ist nicht so, dass ich denken würde, bei Union brodelt irgendwas und ab und zu muss da Dampf abgelassen werden von irgendwem. Das sind so Einzelsituationen und die sind jetzt auch nicht neu. Ich erinnere da auch an dieses Spiel gegen Leverkusen mit Nadim Amiri und Florian Hübner, wenn du dich noch dunkel erinnerst, in der Corona-Zeit. Mhm. Und der vermuteten rassistischen Beleidigung da. Das ist halt, also da war schon ein bisschen mehr immer mal, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt signifikant mehr war als bei anderen und ob einfach diese Phase, dieses ein Jahr Dauerkrise, sage ich mal fast, also wir hätten jetzt mit Busfenstern auch Luft holen können, ja, aber im Prinzip ein Jahr Dauerkrise, ob das nicht dazu führt, dass man da mehr den Blick auf solche Themen hat.
Ja, definitiv und gleichzeitig, das kannst du nicht wegleugnen, es gibt einen nicht nennenswerten Teil bei Fans sowieso, aber ich glaube auch bei Medienschaffenden, die das Union jetzt auch gönnen, dass sie jetzt auch mal da unten drin hängen und eben so Quatsch machen und
ja,
mal
eine
Formulierung nicht.
Also das finde ich übrigens, da wollte ich ganz kurz, den Gedanken hatte ich vorhin ganz vergessen, als du dieses mit der Beliebtheit und so weiter und so fort gesagt hattest, wollte ich noch sagen, ich glaube Union hat ein ganz gutes Plus-Minus-Rating. Und das ist eigentlich ganz gut. Also das ist ja das Gegenteil von dem, was ich vorhin mit FC Augsburg meinte, weil ich das ja nur auf den Fußball bezogen habe. Aber insgesamt, Union ist auf jeden Fall kein Club, der Leuten egal ist. Mhm. Und das ist eigentlich gut. Und es gibt auch dieses Wir wollen geliebt werden Ding, gibt es auch bei Union-Fans jetzt nicht so zwangsläufig. Ich glaube, das ist auch so ein Berlin-Ding, dass man es sowieso nicht braucht. Aber das finde ich insgesamt gut und das tut dieser Liga an sich, wo so viele Vereine so furchtbar egal sind, auch gut. Mhm. Das ist auch das Erfolgsrezept von Bayern mal gewesen, insofern. Also jedenfalls medial.
Ja, und ich glaube, dass das nicht für immer weiter tragen wird. Also wenn ich jetzt eine Prognose wagen würde, würde ich sagen, Union bleibt drin. Das wird mit Steffen Baumgart nicht ganz so schlimm werden, wie es jetzt gerade aussieht, aber es wird nicht funktionieren. Und irgendwann, entweder noch in dieser Saison oder irgendwann in der nächsten Saison, ist er weg. Und es wird aber, Union wird aber tatsächlich sportlich ein ganz normaler Verein sein, der immer in der Region, in der man jetzt eigentlich ist, Tabellenplatz 13, mitspielen wird. Und es wird immer wieder Geschichten geben rund um Union. Ich glaube, der Stadionausbau ist da wichtig. Dirk Zingler wird immer wieder seine Interviews geben. Dann wird drüber gesprochen werden. Und was man, glaube ich, jetzt erreichen muss in dieser Saison ist, dass du die Negativität als Antrieb nimmst. Also es ist wirklich viel gerade schlecht bei Union und viel ist selbstverschuldet, irre viel. Das müsste irgendwann mal aufgearbeitet werden, aber ich kenne den Fußball jetzt schon ein bisschen und bin mir ziemlich sicher, das wird nicht passieren.
Nee, dann nimmst du einfach andere Leute und machst den Deckel drauf.
Ja, genau. Oder sagst, na, XY war schuld. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der so einen Fußball spielen lassen würde. Aber ich glaube, dass Union das irgendwann für sich verwenden wird, dass es jetzt eben gerade schlecht läuft. Und das ist auch eine Sache, die Steffen Baumgart definitiv kann, dass er eben, Wagenburg-Mentalität ist mir dafür fast ein bisschen zu einfach. Ich glaube, dass er quasi den Spielern eine Leichtigkeit geben kann, indem man sagen kann, ey, die wollen uns eh alle absteigen sehen, die sind alle gegen uns bis hoch zum DFB, den zeigen wir es jetzt, nicht in unserem Stadion. Das können sie aber mal knicken und zwar egal, wer hier jetzt kommt. Das kann Steffen Baumgart und wahrscheinlich werden wir das irgendwann dieser Saison auch sehen. Und das wird kaschieren, dass man ganz, ganz viele fürchterliche Entscheidungen getroffen hat in den letzten Jahren. Und damit würde ich sagen, hat dann Union auch wirklich die Erstklassigkeit bewiesen, denn so arbeiten auch andere Erstligisten. Herzlich willkommen.
Ja, dann, das ist dann das, was Dirk Zingler meinte, wir haben ein gewisses Plateau erreicht.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich. Also auch wenn er das jetzt so nicht gesagt hätte wie du, aber weil ihn das ja mit einschließt.
Ja.
Aber es ist halt, also in ganz vielen anderen Sachen steht Union ganz hervorragend da. Du hattest das ja vorhin gesagt, der Verein hat sich ja so krass entwickelt. Die Strukturen mussten ja mit diesem sportlichen Erfolg erstmal hinterherhecheln. Die sind jetzt im Prinzip auch da, kann man schon sagen. Das ist schon, also die haben da eine Wucht entfaltet und auch eine Aktivität, wo ich sagen würde, boah, das hätte ich vor 5, 6 Jahren so nicht erwartet. Mhm. Und sie sind da auch weitergegangen. Also früher war das ein Verein, der viele einfach Unioner angestellt hat, weil dann muss man die auch nicht ganz so gut bezahlen, meinetwegen, hätte ich jetzt frech gesagt. Aber jetzt ist es, sind ja so viele Leute da, die da einfach auch aus dem Fußballbusiness kommen und so. Ja, vielleicht ein normaler Verein, das finde ich immer ein bisschen ein Billo zu sagen, sondern Union war schon immer ein normaler Verein. Aber der Punkt ist, sie sind halt zumindest von den Umsatzzahlen auch ein sehr erfolgreicher Verein geworden.
Ja, ich meine, man hatte jetzt ein positives Eigenkapital und so weiter und der Umsatz ist sowieso super. Also da war man ja deutlich über der 150 Millionen Euro Marke. Man setzt die 100 Millionen, das ist immer das, was du erreichen willst als Aufsteiger. Als erstes Plateau, das wird sich jetzt wahrscheinlich in den kommenden Jahren auch ein bisschen verschieben Richtung 110. Das hat Union definitiv. Ja. Gleichzeitig finde ich, umfasst normaler Verein eben auch, dass du deinen Platz in der Tabelle kennst. Und das ist das, was Union jetzt gefehlt hat, aus positiven Gründen, weil man überperformt hat. Aber im Grunde bist du ein normaler Verein, wenn du weißt vor der Saison, ach verdammt, wir werden eh nichts erreichen, hoffentlich steigen wir nicht ab, aber in der Regel landen wir zwischen 12 und 15. Hoffentlich wird es nicht spannend bis zum Schluss. Das ist quasi das, was ganz, ganz viele denken. Und ein paar davon spült's dann hoch und dann fangen die irgendwann im Verlaufe der Saison an zu träumen, bevor es dann doch wieder Wolfsburg wird, der in internationales Geschäft kommt. Das ist Normalität in der ersten Liga.
Ja, und damit wäre ich auch vollkommen zufrieden und dann würde ich mir auch nicht so viel Gedanken machen müssen.
Wir haben das jetzt on tape und daran werde ich dich messen,
ja, Sebastian. Mist, jetzt wird das rausgeklippt.
Ach du, da könnten ganz andere Sachen von mir rausgeklippt werden. Aber wir haben uns jetzt viel Zeit genommen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du für diese Zeit auch zur Verfügung standst. Und ich habe jetzt das Gefühl, wieder ein bisschen klarer zu sehen. Es ist bei weitem nicht alles gut bei Union, haben wir ja auch rausgearbeitet. Aber es ist auch vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie manche es einen Glauben gemacht haben. Interessanterweise meistens dann von Medien, die gar nicht so nah dran sind an Union.
Genau, also es Steffen Baumgart war nicht meine Antwort, aber es kann trotzdem funktionieren. Das ist einfach.
Ja gut, du hattest ja nicht mal die Frage gestellt. Doch, die Frage hattest du gestellt, aber ja. Steffen Baumgart wäre nicht deine Antwort gewesen. Ich hätte die Frage tatsächlich nicht mal formuliert. Bo Svensson, also ich wünsche Bo Svensson, dass er nochmal zu einem Verein kommt, wo es passt. Denn Bo Svensson ist kein Trainer, der den Fußball neu erfindet und der wird auch nicht immer den Hammererfolg haben, wie es vielleicht mit Mainz der Fall war. Aber er ist definitiv ein guter Trainer und eigentlich auch jemand, der auch ein Team vereinen kann. Das würde ich ihm schon noch wünschen, muss ich sagen.
Amen.
Sebastian, alles Weitere kann man hören im Textilvergehen, würde ich sagen. Es sei den Hörerinnen und Hörern sehr empfohlen. Im wievielten Jahr seid ihr jetzt beim Textilvergehen?
Hat er 2008 angefangen, 17, ne?
Ja, Wahnsinn. Das ist schon absolut verrückt. 6 Jahre vorm Rasenfunk, das ist so absolut fantastisch. Also Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier mit dabei warst im Rasenfunk. Wie immer eine sehr große Freude.
Ja, vielen Dank. Und ich mache gerne einen Schwerpunkt, wenn es wieder gut läuft.
Es liegt nicht in meiner Hand, aber ja, da gucken wir mal.
Ich rufe dich an.
Ja, sehr gut, melde dich dann einfach, aber erst muss Union liefern, da können wir vielleicht noch ein bisschen warten. Aber ja. Ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr habt diese Folge hier möglich gemacht. Ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt einfach, welchen Wert hat der Rasenfunk in eurem Leben oder eine Sendung wie diese hier? Ist das irgendwie der Gegenwert eines kleinen Kaffees oder eines Kinobesuchs? Es ist euch überlassen, was euch gerade zur Verfügung steht und was ihr uns zur Verfügung stellen wollt. Auf rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Jenny, bei Sartoli, bei Andreas, bei Botschler, bei Justin SR und bei Christoph E. aus D. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns unterstützt. Geht via Kreditkarte, Überweisung, PayPal. Alles ist möglich. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Bleibt dem Rasenfunk gewogen, bleibt gesund, empfehlt uns weiter und dann hören wir uns ja bald hier wieder an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.